Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ein weiteres Mal herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Wir sind bei der Folge 17, dem Interview mit dem Vereinsbeirat. Mein Name ist Ron und auch heute wieder mit dabei ist der Daniel. Hallo.
Hallo Ron und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Ron hat es gerade gesagt, wir sind bei der Folge 17. Das geht bei uns jetzt tatsächlich ein wenig Schlag auf Schlag. Letzte Woche hatten wir die große Ehre, mit Dani vom Kommando Cannstatt reden zu können, der uns ein bisschen seine Gedankengänge geteilt hat, seine Ideen mit uns besprochen hat. Und diese Woche steht dann nach langem Warten der Vereinsbeirat an. Zugegeben, als wir die Aufnahme gestern gemacht haben, wussten wir nun nicht so wirklich, was uns erwarten wird. Und wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal, bevor das Gespräch losgeht, für all den Input, den ihr uns geliefert habt, für all die Gedankengänge, die ihr mit uns geteilt habt und für all die Fragen, die ihr gestellt habt. Wir haben versucht, das alles bestmöglich in die Diskussion mit einzuführen und wollten vor allem, und das war der Ansatz des Gesprächs, damit ihr schon früh Bescheid wisst, nachvollziehen und verstehen, wie der Vereinsbeirat arbeitet, was für Leute drin sind, was für Kompetenzen er hat und inwieweit der Vereinsbeirat auch auf das Sportliche wirken kann. Wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Episode, hören uns dann im Outro und bis dahin, tschüss.
Bis gleich. Ja, dann möchte ich alle Hörer begrüßen. Wir haben heute die Gelegenheit, mit dem Vereinsbeirat zu sprechen. Mit mir ist der Daniel in die Geschäftsstelle des VfB gekommen. Und wir sprechen heute zum einen mit Christoph Seliger.
Schönen guten Tag, hallo.
Und mit Rainer Wenninger.
Hallo.
Ja, schön, dass wir da sein können. Ich hatte vor einer ganzen Weile schon mal angefragt, das war so relativ kurz nach der Wahl und nachdem ihr euch konstituiert habt. Und ja, dann hat es ein bisschen gedauert, dann kam eine relativ schwierige Saison und umso schöner ist es, dass wir jetzt zusammensitzen können, auch noch vor der Mitgliederversammlung. Ja, wie gesagt, wir sind in der Geschäftsstelle und freuen uns auf das Gespräch. Zum Einstieg würde ich euch doch ganz kurz bitten, euch einfach nochmal vorzustellen.
Ja, mein Name ist Christoph Seger, ich bin 45 Jahre alt, bin von Beruf Professor an der Hochschule der Medien, beschäftige mich also von Berufswegen mit Kommunikation und mit sozialen Medien und darf mich über die Säule Wirtschaft und Gesellschaft im Vereinsbeirat einbringen und bin auch sehr froh, dass das Gespräch zustande gekommen ist, denn wir in der vergangenen Zeitungen wieder gefragt worden sind, was macht ihr eigentlich im Vereinsbeirat? Und jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, darüber auch mal ausführlich zu sprechen und auch mal ein paar Dinge darzulegen.
So ist es. Mein Name ist Rainer Wenninger, 53 Jahre. Ich habe als 8-Jähriger das erste Mal mit meinem Papa im Stadion gestanden, so eine klassische, sage ich mal, Kindkarriere gemacht, dann irgendwann in die Kurve aufgerückt, seit über 30 Jahren jetzt eine Dauerkarte, seit über 25 Jahren Mitglied. Und am 3. Dezember in den Vereinsbeirat vom VfB Stuttgart gewählt worden.
Ja, wir haben uns heute vorgenommen, in verschiedenen Themenblöcken ein paar Fragen anzugehen. Wir wollen über organisatorische Dinge sprechen, also mal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich der Vereinsbeirat, worauf gründet sich die Arbeit und wie ist das Ganze im Verein verankert. Sprechen dann auch ein bisschen über das vergangene Jahr, also was so der Vereinsbeirat geleistet hat in der Zeit und haben dann in dem dritten Themenblock ja noch unsere Hörerfragen, von denen wir viele bekommen haben, was wirklich super ist und alle anderen Fragen, die irgendwie nicht reingepasst haben. Aber ja, ähnlich wie letzte Woche, als wir beim Kommando waren, würde ich eigentlich gerne mit der Frage einsteigen, habt ihr die letzte Saison schon verdaut?
Verdaut kann ich das eigentlich nicht nennen, aber ich sage mal, man hat sich mit dem Ergebnis abgefunden und ich sage mal jetzt auch durch die Beginn-Trainingslager, Transferperiode, die wieder jetzt gestartet ist, kommt man schon langsam wieder in einen anderen Rhythmus und sieht auch eher wieder das Positive und sagt, komm, jetzt ist es wie es ist und jetzt versuchen wir das doch positiv anzugehen, aber wie gesagt, verdauen, da war die Saison zu schrecklich dafür.
Ja, also viel Zeit den Kopf in den Sand zu stecken bleibt ja nicht, weder vom Profifußball, noch auch für den Verein selber. Es sind viele Dinge natürlich jetzt auch neben der AG zu erledigen. Und die Leute haben am nächsten Tag sofort die Schlagzahl erhöht und haben gearbeitet. Vorher wurde es gesagt, wir haben eine Mitgliederversammlung vor der Brust. Also so viel Zeit blieb gar nicht, um, wie gesagt, da Trübsal zu blasen, sondern es geht, glaube ich, in allen Bereichen schon wieder Richtung vorwärts schauen.
Das Spiel gegen Union ist jetzt knapp einen Monat her. Wie habt denn ihr so die letzten Wochen und der Saison wahrgenommen?
Ja gut, bei mir war es so, dass die Tage danach waren schon ein bisschen so, ich sag mal, so von Trübsal geblasen. Man ist von Berlin zurück, hat es eigentlich noch gar nicht so richtig realisieren können. Wie gesagt, hat es eigentlich auch nicht irgendwo abhaken können. Klar, der Tagesalltag hat dann wieder, sag mal, die Kurve gedreht. Aber dann, wie es der Christoph gerade schon gesagt hat, sind natürlich auch hier die normalen Rhythmen angegangen. Die Mitgliederversammlung steht an. Das heißt, es sind einfach Dinge zu erledigen, unabhängig vom Sportlichen. Wir sind ja auch nicht direkt für den sportlichen Bereich zuständig. Da trifft es uns als Fan, wie alle anderen auch. Sondern hier ist einfach so, dass dann verschiedene Dinge, die schon eingetaktet waren, wir einfach dann mehr oder weniger satzungsgemäß abgearbeitet haben.
Mhm. Aber es war natürlich schon, als die Gewissheit dann da war, es nicht geschafft zu haben mit den ganzen Umständen, das war natürlich schon ein großer Schlag. Letzten Endes hat dann die Hoffnung immer auch noch bis zum Rückspiel natürlich. Ja? Also jeder von uns war im Stadion beim Hinspiel, welche Euphorie da mal kurzzeitig war. Die Hoffnung ist da wirklich in dem Fall in den letzten Minuten sozusagen gestorben und ich glaube, jeder VfB-Fan hat da mitgezittert, mitgefiebert, dass es am Ende doch noch klappt. Aber hat nicht sollen sein.
Ihr guckt ja jetzt in quasi zweierlei Funktionen so ein bisschen drauf, zum einen als Fans einfach und dann mit eurem Amt. Unterscheidet sich die Sichtweise auf den Abstieg und wie es jetzt weitergegangen ist?
Eigentlich nicht. Es ist eigentlich so, dass man als Fan die gleiche Sicht hat wie, sage ich mal, wahrscheinlich 90-95% aller anderen draußen auch. Da sind wir genauso gleich, genauso emotional. Wir haben den ein oder anderen Hintergrund, den wir, sage ich mal, einfach aufgrund des Amtes vielleicht mitkriegen, wie was kommt, was ändert sich. Da haben wir einen gewissen Informationsvorsprung. Aber sonst sind wir da im Prinzip auf der gleichen Schiene. Nun mal wir auch ja nicht, wie gesagt, für die AG zuständig sind, sondern für den EV. Und der EV taktet dann doch ein bisschen anders, wie es jetzt, sage ich mal, im Profibereich abläuft.
Ja. Okay. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir ein bisschen länger in Kontakt waren schon und gesagt haben, dass wir unser Gespräch jetzt so ein bisschen verschieben, bis die Saison einfach durch ist, weil es schwierig war mit dem bekannten Ausgang, aber eben jetzt so in der Zwischenphase in das Gespräch reinkommen. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal in unseren ersten Themenblock so ein bisschen reingehen, um einfach mal nochmal ja, für alle darlegen zu können, was ist eigentlich der Vereinsbeirat, was macht er, wie ist er verankert und so weiter. Deswegen am Anfang mal ganz platt die Frage, warum gibt es eigentlich den Vereinsbeirat?
Gut, der Vereinsbeirat ist letztendlich Ergebnis der Ausgliederung. Vor der Ausgliederung gab es ja als Kontroll- und Zustimmungsorgan den Aufsichtsrat und den Ehrenrat. Nach der Ausgliederung musste eine neue Struktur her, ein neues Kontrollorgan. Und da hat man die Funktionen dieser beiden Vorgängerinstitutionen zusammengeführt und diesen neuen Vereinsbeirat gegründet. Stellvertretend für alle Mitglieder versuchen wir, das operative Geschäft des EVs zu kontrollieren, gucken, dass die Mittel dem Vereinszweck entsprechen und dass satzungsgemäß gehandelt wird.
Ich wollte da nochmal ergänzen vielleicht, es gibt zwei Aufgabenbereiche, die man, glaube ich, grob unterscheiden kann. Die satzungsmäßigen Aufgaben, die der Vereinsbeirat zu erfüllen hat. Und der andere Bereich sind beratende Tätigkeiten. Und da ist es eben so, dass wir den Jahresabschluss und mit dem Finanzplan zu tun haben, was den EV anbetrifft. Und wir letzten Endes auch immer für die Entwicklung der anderen Abteilungen. Ja, wir reden ja immer häufig vom Fußball und vom Profifußball, aber der VfB Stuttgart hat natürlich 6 weitere Abteilungen, sporttreibende Abteilungen, sehr aktive Abteilungen, erfolgreiche Abteilungen wie Leichtathletik, Tischtennis, Faustball, Hockey, die größte Schiedsrichterabteilung und die Garde und den Nachwuchsleistungsbereich bis zur U15. Das sind die Dinge, die im EV verblieben sind. Das heißt, da haben wir einerseits, was das anbetrifft, mit der Durchsprache und der Entgegennahme Genehmigung des Finanzplans zu tun, was wiederum dann auch eine Auswirkung hat auf die Lizenzierung, weil die DFL möchte natürlich vom Gesamtkonzern die Zahlen haben. Da sind wir zwar ein kleiner Teil, aber ein wichtiger Teil natürlich. Auf der anderen Seite ist es etwas, und das muss man auch immer wieder unterstreichen, die genannten Abteilungen, wie ich gerade gesagt habe, die haben über 1.000 ehrenamtlich tätige Funktionäre, Trainer, Betreuer, Sportler, zum Teil im Breitensport. Und das ist eine wichtige Aufgabe, wie in jedem Verein letzten Endes auch, langjährige und wohlverdiente Sportler und Funktionäre und Ehrenamtliche eben auch zu ehren. Und es ist auch eine Aufgabe, die in der Satzung begründet liegt, dass wir eben einen Ehrungsvorschlag, die Ehrenordnung erstellen, einen Ehrungsvorschlag dem Präsidium dann nachher auch unterbreiten. Und der wohl sensibelste Bereich, der in der Satzung begründet liegt, ist einer, den wir jetzt auch am 14.07. ganz praktisch sehen, nämlich wenn ein Präsidiumsmitglied ausscheidet, ist der Vereinsbeirat zuständig dafür, Kandidaten zu suchen, zu finden, der Mitgliederversammlung vorzuschlagen und auch die Entscheidung zu treffen, ob es einer oder zwei Kandidaten oder Kandidatinnen in Zukunft, wer weiß, sein wird und ob die Ehren- oder Hauptamtlich im Präsidium im VfB e.V. angestellt sind. Also da haben wir natürlich schon auch eine, glaube ich, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die wir da auch sehr ernst nehmen und das kommen wir nachher bestimmt darauf zu sprechen, auch nochmal, möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen. Neben diesen Punkten ist der Vereinsbeirat einfach auch beratend tätig aufgrund unserer beruflichen Expertisen etc. Und das ist auch etwas, wo wir immer wieder natürlich jetzt nicht operativ wirken, aber in vielen Gesprächen und im Austausch sind mit verantwortlichen Personen.
Laut Satzung gibt es dann noch zwei Themen, wo wir auch, wenn wir gerufen werden, einschreiten. Das heißt, es gibt Schlichtungsvorgänge. Das heißt, wenn Streitereien zwischen Mitgliedern oder innerhalb des Präsidiums stattfinden sollen, wäre der Vereinsbeirat das Gremium, wo hier eine Schlichtungsfunktion übernimmt. Und das andere, es gibt eine ganze Reihe von Geschäftstätigkeiten, Grundstückskäufe, Bürgschaften, wo der Vereinsbeirat zustimmen muss, wenn die seitens EV-Präsidium beschlossen würden.
Ist das schon mal vorgekommen, dass der Vereinsbeirat zur Schlichtung von Streitigkeiten einschreiten musste?
In unserer Zeit jetzt noch nicht. Okay.
Also ich glaube, was ja immer wichtig ist, und das haben wir jetzt auch in diversen Gesprächen schon gehört oder auch miteinander schon gehabt, ist ja diese saubere Trennung zwischen wir sind Vereinsbeirat für den e.V. und dazu gibt es dann noch die AG, da findet der ganze Profifußball statt. Auch noch bis in den Jugendbereich rein, teilweise zumindest. Das scheint mir so in den Diskussionen ja wahrscheinlich immer der größte Punkt zu sein, oder? Dass Dinge dann an euch herangetragen werden, formulieren wir es mal so, wo ihr dann am Ende eigentlich nur die Schulter zucken könnt und sagen,
an diese Baustelle. Bei vielen Punkten so, also sei es ob bei Twitter, bei Anschuldigungen, sei es bei Diskussionen, wo man im Stadion oder auch im Umfeld vom Stadion oder bei anderen Veranstaltungen hat, werden wir oftmals direkt so Dinge angesprochen nach dem Motto, da guckt ihr zu, da macht ihr nichts, warum schreitet ihr nicht ein? Muss man einfach erklären, ist nicht unsere Baustelle, sondern wir sind ganz klar für Dinge, die im e.V. stattfinden, zuständig und alles, was im Profibereich stattfindet, für das ist der Aufsichtsrat da. Und da muss der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion wahrnehmen und ich sag mal, wenn er der Meinung ist, einzuschreiten, muss er einschreiten. Aber da können wir jetzt weder einen Input geben, noch sollten wir uns da einmischen. Also man muss ja auch gucken, dass man das strikt trennt, weil sonst haben wir die Gemengelage, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder mal kritisiert haben, dass Ex-Spieler, Ex-Gremienmitglieder, aktuelle Gremienmitglieder, jeder sich zu irgendeinem Thema geäußert hat oder auch in der Bildzeitung was rausposaunt hat. Das kann es nicht sein, sondern wir verstehen schon unsere Aufgabe so, dass wir sagen, wir haben eine klare Aufgabe, die uns die Satzung vorgibt. Christoph hat es gerade schon erklärt, dazu gibt es beratende Geschichten, da geben wir auch mal einen Input, wie wir es so aufnehmen, der die AG betrifft, gar keine Frage, aber wir halten uns mehr oder weniger ganz klar aus der Geschichte raus.
Es ist trotzdem auch wichtig zu verstehen, dass wir als Vereinsbeirat zwar nicht operativ tätig sind in vielen Bereichen, die natürlich die Fans betreffen und die AG betreffen, wie es der Rainer gesagt hat, aber dennoch sehen wir uns schon auch als jemand, als Bindeglied, der Stimmungen aufnimmt im Stadion, der mit Leuten spricht und das dann eben intern im Präsidium oder bei den Vorständen vorbringen kann, aber eben in einem konstruktiv-kritischen Dialog.
Könntet ihr uns vielleicht so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, weil die Satzung einerseits immer, sage ich mal, die eine Seite der Medaille ist und alles formal juristisch niedergeschrieben ist und andererseits, wie sich das dann mehr oder weniger im realen Leben darstellt. Mal ganz naiv gefragt, wie oft trefft ihr euch denn?
Also das geht letztendlich so, wie ich sage mal, wie es in jedem oder in vielen Vereinen ist, dass wir, sagen wir mal, einen Sitzungsrhythmus haben, der ist so alle 4-6 Wochen. wo wir uns treffen. So eine Sitzung dauert im Regelfall 2,5-3 Stunden, je nachdem, wie lang die Tagesordnung ist. Es ist im Regelfall immer ein Präsidiumsmitglied bei unseren Sitzungen dabei. Im Gegenzug ist auch in den Präsidiumssitzungen einer vom Vereinsbeirat, im Regelfall der Vorsitzende oder die Stellvertretende, mit dabei. Das heißt, hier ist einfach ein guter Informationsaustausch gewährleistet. Bei entsprechenden Fachthemen, die es ja auch mal gibt, wenn wir Fragen haben zum Marketing oder sonst irgendwas, dann laden wir den entsprechenden Mitarbeiter oder den Vorstand der AG dazu ein. Die kommen dann auch gerne und erläutern uns die verschiedenen Punkte. Und dann haben wir ja ganz normale Tagesordnung. Als Beispiel, die geht mit Satzungsvorgaben los, zum Beispiel Genehmigung Finanzplan. Dann gibt es zeitkritische Punkte, wie jetzt Vorbereitung MV. Da gibt es einfach auch Steps, die man entsprechend machen muss. Und dann gibt es Beratungsthemen. Beratungsthemen können aus der Tagesaktualität entstehen, dass man sagt, Leute, was war da gestern wieder los? Oder sind einfach Dinge, wo wir gesagt haben, über das Thema möchte man gerne einfach mal diskutieren. Kommen wir in dem Punkt vielleicht irgendwo auf einen anderen Nenner oder kann man da irgendwas anstoßen?
Ich greife mal das, was war da gestern wieder los, wird sich ja in aller Regel dann doch wieder auf, nicht auf die Karte beziehen oder auf die Schiedsrichter, sondern auf das, was die Fußballer da machen. Das ist dann aber eine Diskussion, die am Ende dem Erkenntnisgewinn, sage ich mal, innerhalb des Gremiums dient und dann vielleicht in einer Art und Weise auch noch weitergetragen wird, aber das war es dann eigentlich auch, oder?
Ja, wobei, also das auf gestern, also wir haben natürlich selten montags die Sitzung nach dem Spieltag. Also es ist halt eine
besser,
ja. Gut, ein Zufall. Nein, es ist einfach so, dass wir eigentlich so sagen können, dass wir zunächst mal immer einen Bericht aus dem Präsidium bekommen, was denn auch dort ansteht und Planungen sind an dieser Stelle. Und dann haben wir in aller Regel, wie es gesagt wurde, eben auch Abteilungsleiter hier. Wir wollen und dürfen erfahren, wie die Strategie im NLZ weitergeht, wie beispielsweise jetzt die Mitglieder oder die Fanabteilung, welche Aufgaben und Ziele die sich gesetzt haben. Wir kommen durch Zahlen auch aus der Mitgliederentwicklung heraus, was das Marketing vorhat und so weiter und so fort. An dieser Stelle haben wir dann schon auch manchmal auch kriegen wir eine intensive Erklärung, eine detaillierte Erklärung über Entscheidungen. Auch Entscheidungen, die zum Beispiel den Profifußball betreffen, jetzt nicht im Detail, dass wir die Verträge sehen, aber es wird uns dann schon mal erläutert und erklärt, warum haben wir uns in diesem Falle so oder so entschieden. Mhm. Dann ist es auch nachvollziehbar, wenn man die Entscheidungen kennt. Aber das ist dann eher auch so eine zwischen Fanseele und eben dieser Aufgabe, die wir dort haben. Aber das sind dann hintergründige Gespräche und Informationen, die wir dort erhalten dürfen. Mhm.
Ihr habt ja vorher gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, den Vorsitzenden von eurem Vereinsbeirat zur Präsidiumssitzung quasi zu liefern. Andersrum muss es aber nicht aus dem Präsidium der Vorsitzende sein, der dann bei euren Sitzungen dabei ist.
Nee, muss nicht, aber ist sehr häufig, ist das Wolfgang Dietrich oder gerade war ja Dr. Bernd Geiser, hat kurz reingeguckt. Es ist meistens so, dass im Prinzip haben wir ja im Moment auch nur zwei. Also es waren ja Vorgänge, wo der Thomas Hitzelsberger noch dabei war, war auch der Thomas Hitzelsberger öfters mal bei uns dabei und hat aus Dingen im NLZ zum Beispiel berichtet oder natürlich aus Dingen, die er im Rahmen seiner Präsidiumsaufgabe übernommen hat. Es findet dann, wie gesagt, schon ein gewisser Austausch statt. Es ist nicht immer der Vorsitzende, es sind mal alle drei, es ist mal nur der Vorsitzende, es ist aber auch mal vielleicht nur ein anderes Präsidiumsmitglied. Das ist eigentlich, sagen wir mal, in freier Auswahl.
Also das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Wir sind sehr froh, dass wir immer Gäste haben. Wir sind auch als Gäste auf unserer Tagesordnung. Also es ist keine formale Sache, dass jemand dabei sein muss. Meistens ist es auch so, dass wir in der ersten Hälfte der Tagesordnung die Gäste noch haben. Und wenn es dann auch manchmal darum geht, interne Dinge zu besprechen, Entscheidungen zu besprechen oder Entscheidungen auch im Vereinsbeirat herbeizuführen, dann sind wir auch in der Klausur. Da ist also auch ist niemand mehr dabei. Oder wir haben auch Sitzungen, wo wir ganz bewusst sagen, da wollen wir keinen Gast haben und treffen uns dann nur für uns. Das ist eben auch wichtig, weil wir sind in vielen Dingen sind wir autark und wir müssen Entscheidungen treffen. Aber wie es gesagt wurde, ist der Austausch zwischen den Gremien einfach sehr hilfreich in der Geschichte. Ja. Ja. Das ist halt ganz viel, hat was mit Kommunikation zu tun und zu verstehen, warum hat jetzt der oder dieses Gremium oder dieses Organ so entschieden, mhm, oder was haben die vor, was können wir, müssen wir dazu beisteuern, was für Projekte stehen denn beispielsweise an, wo sind wir gefordert, so ist es eigentlich ein gutes kommunikatives Miteinander.
Und wer eigentlich auch immer dabei ist, ist der Patrick Wenhardt, Generalsekretär vom VfB Stuttgart. Er ist letztendlich der administrative Leiter vom VfB e.V. Das heißt, hier kriegen wir dann auch viele Verwaltungsvorgänge entsprechend nah kommuniziert. Mhm.
Es ist ja so, habt ihr ja auch gesagt, ihr seid ja von den Mitgliedern gewählt und seid auch so ein bisschen die Stimme der Mitglieder in ein Gremium gegossen sozusagen. Sprecht jetzt innerhalb des e.V. dann natürlich mit den unterschiedlichen Personen und Amtsinhabern, habt aber natürlich dann auch mit dem Präsidenten logischerweise direkt denjenigen, der dann auch Aufsichtsrat in der AG ist. Geht dir da auch mal was mit und sagt, hey, wir sprechen jetzt mit dir eigentlich in deiner Funktion als Aufsichtsrat, so sehen wir manche Dinge.
Und es ist möglich, die Rolle oder die verschiedenen Ämter auch zu trennen in den Gesprächen?
Also, jetzt eins muss man noch vielleicht wissen, dass der Vereinsbeirat ist ein ganz neues Gremium. Mhm. Das gab es vorher in der Form noch nicht. Die Leute im Vereinsbeirat haben sich zum Teil vorher noch nie gesehen. Die ganze Konstruktion konnte mit dem Vereinsbeirat vielleicht am Anfang mehr oder weniger umgehen. Und wir lernen Folgendes, sind wir eineinhalb Jahre gut im Amt. Also erstmal mussten wir uns selber natürlich auch finden, unsere Rolle auch finden und auch selbst definieren, was wir wollen. Wie stark soll denn diese Stimme denn auch sein? Wie stark soll sie denn auch sein letzten Endes? Und wir haben gelernt, denke ich, Rainer, du wirst das vielleicht bestätigen können aus deiner Sicht, aber dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir schon einiges auch in Vertrauen genießen, mhm, und man jetzt sehr viel mehr und offener und konstruktiver natürlich auch auf den Vereinsbeirat zugeht, weil es ja für so eine sensible Geschichte wie Profifußball ist es ja ganz schlimm, wenn irgendwelche Leute dann da sind, die irgendwie jetzt nur auf den Putz hauen und am Morgen irgendwie was veröffentlichen oder sowas ähnliches. Also so dass wir dann auch, das trennen wir jetzt nicht in der Ansprache, aber die Themen sind schon alle gesetzt, die auch draußen diskutiert werden.
Aber eins ist klar, wir diskutieren nicht drum, welchen Spieler man jetzt holt oder nicht holt oder wenn der Trainer zu entlassen ist, weil das muss man wirklich sagen, klare und strikte Trennung. Aber wenn natürlich irgendwelche Dinge, wie jetzt, wo es dann auch mal ein bisschen in der Öffentlichkeit zwischen Aufsichtsratmitgliedern ein bisschen eskaliert ist, da heben wir unsere Stimme und sagen, Leute, es gibt nicht unbedingt das beste Bild für den gesamten Verein ab und somit sind wir auch wieder ein bisschen gefragt, sondern es sind dann schon so Dinge, wo man dann einfach mal den Input oder einfach auch mal nachfragt, wie ist das passiert, gebt uns doch mal bitte Antwort, weil wir nehmen viele Dinge genauso auf wie jeder Fan in der Öffentlichkeit.
Stichwort Input, ihr habt es ja auch vor angedeutet, dass ihr mit Mitgliedern, sei es beim Stadion oder vor oder nach dem Spiel, im Austausch seid. Was sind denn so eure Hauptinputquellen, wo ihr nachschaut, wie das Stimmungsbild denn bei der Fanlage ist?
Also Stadion ist natürlich generell, wir sind im Regelfall immer so 2 Stunden vorher schon da, das heißt, man hält sich hier im Bereich vom Clubheim auf, man hält sich im Businessbereich auf, einige von uns haben ganz normale Kurvenplätze, sind dort drin, halten sich dort natürlich, ich sag mal, vom Wurststand angefangen an auf und halt unterhalten sich halt dann dort A mit Freunden natürlich, aber B, Mitglieder, der ein oder andere, man kennt uns jetzt vielleicht der ein oder andere auch schon, man wird auch gezielt mal angesprochen zu irgendeinem Thema und da kommst du in den Dialog. Das ist das eine. Das zweite ist, ich versuche auch bei verschiedenen Dingen, die immer wieder mal stattfinden, jetzt war die Geschichte da im Fantreff Stuttgart, wo ihr denn die Viererkette gemacht habt, ist man auch vor Ort. Ich kann sagen, wir haben bis morgens um 1:30 diskutiert. War okay, weil das soll es ja auch sein. Und wenn man sich auch vielleicht inhaltlich nicht immer ganz einig ist, aber man hat sich auf Augenhöhe begegnet, man konnte sich gut austauschen, das ist so der zweite Punkt. Das dritte sind so eine ganze Reihe offizielle Geschichte. Jubilarfeiern. Das heißt, dann sind wir ja auch anwesend, wenn verschiedene Jubilare, das können Sportlerehrungen sein, das können Mitgliederehrungen über die Beitrag oder über die Mitgliedsjahre sein. Da sind ja die Leute da. Und wenn da 100 Leute im Raum sind und wir, dann kommt natürlich auch hier, sage ich mal, schon ein relativ breites Meinungsbild entsprechend zustande. Und darüber hinaus übernehmen wir auch noch ein paar andere kleine repräsentative Aufgaben. Wir sind bei der Jugendweihnachtsfeier, das sind Jugendeltern, die geben dir natürlich auch mal ein Feedback. Ja. So sammeln wir eigentlich, sage ich mal, unsere Informationen ein und bilden auch ein bisschen unser Meinungsbild.
Also um auf die Frage von vorhin, die mal gestellt worden ist, wie wir da so arbeiten. Wir haben jetzt morgen die 16. offizielle Sitzung. Aber darüber hinaus gibt es halt eben ganz, ganz viele andere Termine, wo wir versuchen, präsent zu sein. Vielleicht nicht immer alle neun, aber immer irgendjemand präsent ist und versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Oder eben auch aufgrund unserer privaten und regionalen Verankerung. Der eine wohnt im Süden, der andere im Norden, der andere im Westen von Stuttgart oder im Umland. Ich wohne 50 Kilometer weg im Gäu. Da ist man natürlich schon auch, wenn man zum Metzger geht, ist man der VfB. Ja. Ja. Und die Leute wissen das, man wird angesprochen. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch genau richtig so, dass man, wenn man uns sieht, gerne in jeder Zeit mit uns in Kontakt treten kann. So. Mhm.
Ja, dazu ist tatsächlich auch eine Hörerfrage gekommen. Ja. Einer hat nämlich gefragt, wie man denn in Kontakt treten kann. Also gibt es da irgendeinen offiziellen Kanal, weil er schreibt, dass es hier dann irgendwie an einen Service geht oder und die leiten es dann weiter oder sowas. Gibt es eine E-Mail-Adresse, ein Kontaktformular, eine Möglichkeit?
Also im Moment ist tatsächlich so, dass es so organisiert ist, dass es über den Service geht, ja. Aber einfach deshalb, weil man das generell bündelt, aber es kommt bei uns letzten Endes an. Und wir versuchen schon auch jetzt darauf, das ist zum Beispiel eine Geschichte, was wir noch vorhaben werden. Wir wollen mehr Dialogveranstaltungen machen. Wir wollen gucken, wie wir sonst einen Kanal finden, um auch mit uns einfacher in Kontakt zu treten. Vielleicht ist auch eine andere Möglichkeit über soziale Medien oder sowas ja. noch eine Chance, damit es einfach die Hürde nicht so hoch ist, aber gleichwohl natürlich. Wir könnten jetzt zum Beispiel keine 6.000 Mails beantworten. Ja, das würde ja, nicht funktionieren. Ja. Und deshalb ist es immer so eine Frage zwischen der Praktikabilität und dem, was eigentlich gewünscht ist. Aber wir können hier vom Haus sagen, dass bislang jede Mail, die an den Vereinsberat gerichtet worden ist, bei uns auch aufgeschlagen ist.
Irgendwann zumindest, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann.
Ja, das war wirklich... Genau. Ist nicht gut gelaufen. Nee, es gibt dann noch zwei oder drei offizielle Geschichten. Das heißt, wir haben den Fanausschuss natürlich im Verein. Ja. Das heißt, im Fanausschuss sind ja alle offiziellen Fangruppierungen organisiert, von den Ultras bis zu den OFCs, ja. bis Minderheitenvertreter, Frauenvertreter. Da ist ja, sage ich mal, auch. Da können natürlich Fan-Themen, da gehören sie auch, ich sag mal, in erster Linie hin. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Mitgliederausschüsse, wo von Mitgliedern besetzt sind. Einmal zum NLZ und einmal zur Vereinsentwicklung. Und auch das ist, sage ich mal, breit vom Spieler, vom Jugendspielervater bis zum Businesskunde, bis zum Stehplatz-Fan sind da Leute drin. Und da versucht man ja auch ein Meinungsbild, eine Diskussionskultur zu entwickeln, um Dinge weiterzukriegen. Und sagen wir, ein neues Forum ist jetzt falsch, aber es gibt ja die OFC-Regionalversammlungen noch, die im Jahr mehrmals stattfinden. Und da war es jetzt auch so, dass die letzten vier Versammlungen vor ein paar Tagen waren. Und da war es so, dass es erstmalig war, dass der Präsident dabei war, der Vorstand Sport und wir vom Vereinsbeirat und konnten dann auch vor den regionalen OFC-Vertretern unsere Statements abgeben und standen natürlich zur Diskussion bereit.
Es ist, also mich würde jetzt interessieren, ihr habt ja dann ein relativ breites Bild. Man spricht ja heute auch ganz gern von den Filterblasen, in denen sich da jeder aufhält, wo es gewisse Meinungen oder Meinungsströmungen gibt. Wie nehmt ihr denn die Sicht auf den VfB wahr?
Von wem?
Von allen, die an euch herantreten.
Euer Gesamteindruck.
Ja.
Ich glaube, das ist so vielfältig in der Meinungsbildung, wie die Mitglieder sind. Ja, wir hatten schon Diskussionen nach dem Spiel, wo sich Menschen bitterbös beschwert haben über dieses oder jenes. Ich kenne aber auch genauso gut Leute, die sagen, die sportliche Entwicklung ist mal abgesehen, dass der Abstieg niemand hat. Ich habe niemanden getroffen, der sagt, gut, dass wir abgestiegen sind. Ja. Aber die sagen, der Verein ist gut aufgestellt, die Strukturen stimmen, es ist eine gute Basis zur weiteren Entwicklung. Also da kann ich nur sagen, dass das Kaleidoskop ist wirklich von weiß bis rot ist alles mit dabei.
Was wir merken, ist, dass doch der sportliche Erfolg oder Misserfolg brutal auf die Stimmungslage abfärbt. Also letztes Jahr 7. geworden, geile Rückrunde gegen Bayern in München gewonnen. Mhm. Da war eine, sage ich mal, Grundeuphorie. Dann hat man noch relativ schnell die Transfers getätigt. Da war dann sehr, sehr alles toll im Verein. Genauso ging es jetzt natürlich völlig ins Negative. Nach, ich sag mal, dieser Spielsaison, wo wirklich katastrophal war, war alles wiederum Käse. Jede Personalentscheidung ist hinterfragt worden, alles auf dem Platz, jeder Spieler ist hinterfragt worden. Und ich sehe schon so, ich sag mal, der Hauptanteil hat natürlich in dem Fall erstmal die Mannschaft, die uns in die Lage gebracht hat. Und das Stimmungsbild, aber das dann über den Rasen, das schwappt über den ganzen Verein.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Und dann ist natürlich auch vieles erstmal negativ. Aber es sind eigentlich auch Dinge, die richtig hinterfragt werden. Also wir hatten, wenn man mal Vorstand Sport sieht, wenn man Sportdirektoren sieht, wenn man Trainer sieht, die kann man ja gar nicht mehr alle aufzählen der letzten 10 Jahre. Also da gehen dort Finger aus. Und das sind auch berechtigte Punkte, die uns da einfach die Mitglieder und Fans mitteilen. Und die sehen wir auch genauso.
Das heißt, ihr versteht euch quasi als das Sprachrohr für die Mitglieder, die dann quasi mit ihren Gedankengängen zu euch kommen. Jetzt habt ihr ja vorher gesagt, dass ihr eine Art Kontrollgremium sein wollt für das Präsidium. Und es kam vorher der Satz von dir auf, dass man sich auch die Frage stellt, wie stark der Vereinsbeirat denn sein sollte. Anfangsfragen, die man sich während der Entwicklung in den ersten 1,5 Jahren gestellt hat. Habt ihr schon eine Antwort darauf gefunden? Wie ihr euch selber seht oder welche Rolle ihr einnehmen möchtet, fernab von den Befugnissen des Grundgerüsts der Satzung?
Es ist stark mit dem Arbeiten verbunden. Also es ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und es wächst natürlich mit der Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt ein Gremium wären, welches erstmal in sich sehr unschlüssig und sozusagen, wenn wir uns selber beschäftigen müssten die ganze Zeit, dann hätten wir sicherlich eine andere Ausgangslage, als wenn wir als Vereinsbeiratsgremium auch den anderen Beteiligten demonstrieren können, die Leute, die sind konstruktiv kritisch, die haben Ahnung von dem, was sie sagen, die haben auch manchmal eine gute Idee und sie halten sich natürlich auch an gewisse Spielregeln. Und da denke ich schon, dass im Laufe dieser Zeit wir, wie ich vorhin gesagt habe, wir schon zu einem ernst genommenen Gesprächspartner geworden sind. Das war von Anfang an es nicht. So, war vielleicht gewünscht von den Gründern dieser Idee oder von den Konstrukteuren dieser Idee. Aber dieses Gefäß mit Leben zu füllen, das zeigt sich durch die Menschen, die da arbeiten miteinander. Und ich glaube, das zeigt sich, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Aber was natürlich uns einfach hilft, ist, dass wir uns an der Satzung entlanghangeln können. Das ist jetzt kein Verstecken, sondern für das haben die Mitglieder die Satzung gemacht. Und es kann nicht sein, dass wir neu nicht sagen, wir interpretieren jetzt die Satzung völlig anders oder wir nehmen uns hier Rechte heraus, die einfach nicht für uns vorgesehen sind. Dann muss man die Satzung ändern, wenn man das will. Sondern da gibt uns die Satzung eigentlich einen klaren Rahmen vor. Und das hilft, wie es der Christoph gerade schon gesagt hat, also bei der täglichen Arbeit sind wir da ganz gut, oder fahren, denke ich mal, ganz gut damit. Was aber richtig ist, und das war eigentlich auch so eine Rolle, wir haben am Anfang gesagt, wir möchten eigentlich, wenn es geht, nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund sollen die operativen Organe stehen. Das ist der Präsident, das sind die Abteilungsleiter im EV, das sind die Sportler, das sind in der AG der Vorstand, der Sportdirektor, der Trainer, das sind die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen sollen. Das muss nicht unbedingt der Vereinsbeirat sein. Das bei Themen, die uns direkt betreffen, gerade zum Beispiel Vorschlag Präsidium, das ist klar, da müssen wir entsprechend raus. Aber da, wir haben gesagt, wir halten uns doch, wenn es geht, weitgehend im Hintergrund, weil, wie gesagt, so verstehen wir unsere Rolle. Haben aber jetzt doch auch merken müssen, auch durch Kritik von Mitgliedern, aber auch aus der Selbsterkenntnis heraus, dass wir doch ein bisschen offensiver und noch transparenter Informationen nach außen geben müssen, um auch Verständnis zu, was machen die überhaupt hier? Kommen wir wieder zur Kernfrage, was sind das für welche und in welche Richtung entscheiden die? Und das muss man einfach sagen, dass die Erkenntnis, Christoph hat es vorher gesagt, wir sind ja ein neues Gremium, das ist uns auch so nach einem Jahr einfach auch bewusster geworden. Da müssen wir einfach auch versuchen, mit der Kommunikation vom VfB Wege zu finden, wie wir das in Zukunft besser machen können.
Arbeitet ihr denn dann auch oder habt es vor, zumindest perspektivisch, an, ich nenne es jetzt mal Regeln, internen Regeln für den Vereinsbeirat, weil es muss ja personenunabhängig sein. Es funktioniert jetzt in dem Konstrukt, wie die Personen zusammenarbeiten. Das kann sich aber aus verschiedensten Gründen ja in den nächsten 5 oder 10 Jahren geändert haben. Und da muss es ja trotzdem funktionieren. Ja? Also da muss es ja über das Vertrauensverhältnis, was man logischerweise aufbaut, muss es ja hinausgehen.
Also zunächst mal ist ja die Konstruktion so, dass der Vereinsbeirat hat 9 Mitglieder aus 3 sogenannten Säulen. Dazu ist eine Säule ist Fans und Mitglieder. Die haben auch bestimmte formale Voraussetzungen. Man muss 10 Jahre Mitglied sein, um in diese Säule zu kommen. Das ist natürlich ganz stark auch die Stimme der Leute aus der Kurve, aus der Fanszene etc. Dann haben wir in der zweiten Säule die Säule Verein. Das sind Leute, die entweder hier ehrenamtlich schon mal tätig gewesen sind, die vielleicht im Breitensport sind. Wir haben 2 Abteilungsleiter aus den aktiven Sportabteilungen bei uns im Vereinsbeirat, was natürlich auch nochmal diese Brille sozusagen zeigt, welche Bedürfnisse haben es die Abteilungen ganz konkret. Und wir haben dann die Säule Wirtschaft und Gesellschaft, wo dann eben dann nochmal andere Leute mit einer anderen Expertise hineinkommen. Allein diese Konstruktion zeigt eigentlich eine gewisse Vielfalt an unterschiedlichen Themen und an unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da hineingewählt werden. Und im optimalen Fall können die alle gut miteinander arbeiten. So ist es in unserem Fall jetzt, Gott sei Dank. Ja. Ja. Aber das kann man natürlich nicht vorhersehen oder vorhersagen. Aber ich glaube, allein durch dieses Konstrukt ist da eine Vielfalt gegeben, dass immer irgendwie, also einer hat nochmal dann auch eine andere Idee, weil er aus einer anderen Perspektive kommt und kann auch mit seinen Dingen, wenn wir mal vorstellen, wir haben ja Geschäftsführer auch im Leute, die aus dem Finanzbereich kommen, die schauen logischerweise völlig anders auf eine G&V oder auf eine Bilanz, wie jetzt, was weiß ich, ich als Kommunikationswissenschaftler. Insofern haben wir auch, diese Themen und diese Rollen, die rütteln sich da im Laufe des Arbeitens auch so ein bisschen zurecht. Wer macht denn jetzt auch so ein bisschen was?
Aber du hast von Regeln gesprochen. Es war eine der ersten Tätigkeiten, die der Vereinsbeirat gemacht hat, sich eine eigene Geschäftsordnung zu geben. Das heißt, die ersten 2, 3 Sitzungen waren eigentlich mit dem Thema, wie arbeitet der Vereinsbeirat? Wie sind die Zuständigkeiten? Wir haben aber bei uns ein bisschen so Kompetenzteams gegründet. Das heißt, dass nicht immer alle 9 über alles Thema herfallen müssen. Zum Beispiel wir haben ein Kompetenzteam Finanzen, wo man einfach sagt, okay, wenn jetzt die Bilanzen und die Finanzpläne kommen, gehen wir als erstes mal drüber oder das Kompetenzteam als erstes mal drüber und selektiere schon mal ein bisschen in, sage ich mal, vernünftige Häppchen, dass einfach nachher die Sitzung selber, wo das Thema dann behandelt wird, doch relativ straff durchgeführt wird und nicht jeder wieder nochmal die gleiche Frage stellt. Und in der Geschäftsordnung stehen im Prinzip viele Dinge drin, wie gesagt, wie das Regeln und Handeln im Vereinsbeirat sein sollte. Und das ist natürlich auch erstmal ein Dokument, das lebt natürlich, das kann jederzeit verändert werden. Aber es ist natürlich auch, wenn es irgendwann mal neue Mitglieder im Vereinsbeirat gibt, ist das natürlich schon mal eine gute Grundlage, dass die Leute wissen, Achtung, in die Richtung hat das Vorgängergremium gearbeitet.
Das ist, glaube ich, auch schon fast ein guter Übergang auf den nächsten Block. Die letzte Frage, die wir noch so zum Organisatorischen hatten, wenn es denn mal irgendwann dazu kommt, dass ein neuer Vereinsbeirat gewählt werden muss, aus welchen Gründen auch immer, wie kann man denn Vereinsbeirat werden? Was muss man tun? Welche Voraussetzungen erfüllen? Wo meldet man sich?
Christoph hat es ja gerade schon gesagt, es gibt diese 3 Säulen. Es ist eigentlich in der Satzung für jede Säule klar beschrieben, was die Voraussetzungen sind. Grundsätzlich gilt für alles, man muss ein Alter haben von Minimum 30 Jahren, maximal 74 Jahren. Man muss Vereinsmitglied sein. Bei der Säule Mitglieder und Fans noch durchgängig 10 Jahre Mitglied. Und dann ist so, der Vereinsbeirat wird alle 4 Jahre gewählt und 2 Monate vor der entscheidenden MV, wo gewählt wird, müssen die Bewerbungsunterlagen von der Person entsprechend im Haus sein. Dann werden einfach die Bewerbungsunterlagen vom Wahlausschuss gesichtet und dann wird entsprechend entschieden.
Genau, pro Säule sind 3 Mitglieder zu wählen und maximal 6 Kandidaten pro Säule könnten zur Wahl gestellt werden. Also im Prinzip kann jedes Mitglied, das sich einbringen möchte, kann Vereinsbeirat werden.
Wie bildet sich denn der Wahlausschuss aus welchen Personen?
Der Wahlausschuss ist jetzt beim erstmaligen war es ein bisschen anders, weil es noch kein Vereinsbeirat gab. Zukünftig ist es immer so, dass die 2 Säulen des Vereinsbeirats über die 3. Säule die Wahlvorschläge entscheiden, inklusive dem Präsidenten. Das heißt, dann sitzen im Prinzip 6 Personen plus Präsident, 7 Personen da, sichten die Bewerbungsunterlagen für die dritte Säule.
Eine kleine naive Frage, da kurz dazu reingeworfen, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen. Wenn der Vereinsbeirat eine Form, eine Kontrollfunktion über das Präsidium haben sollte und ein Teil des Präsidiums aber Leute quasi zur Wahl für den Vereinsbeirat auszug, seht ihr da einen möglichen Interessenskonflikt?
Eigentlich nicht, weil die klare Mehrheit, ich sag mal, liegt letztendlich im Vereinsbeirat. Das heißt, der Präsident hat in dem Fall auch nur eine Stimme. Das heißt, es sind 7 Personen, es gibt ein klares Votum. Das heißt, von dem her, wenn der Vereinsbeirat die Mehrheit bildet, dann kann da im Prinzip draufstehen, wer will, dann kann der Vereinsbeirat es völlig unabhängig und neutral entsprechend entscheiden. Und ich glaube auch nicht, also dass der Präsident sich da oder das Präsidium einmischt, wer Vereinsbeirat wird, sondern das haben wir jetzt auch bei der Stelle vom Präsidiumsmitglied gesehen, dass sind wir völlig autark und können völlig autark den Prozess gestalten. Natürlich mit Unterstützung vom Verein, der natürlich die ganzen Kommunikationskanäle und entsprechend dafür öffnet. Aber was Personenauswahl, Personenansprache und letztendlich Entscheidung, sind wir völlig autark.
Okay, also es gibt aber, also tatsächlich sitzt der Vereinsbeirat zusammen, ist auch nochmal vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber und bestimmt darüber, wer dann zur Wahl sich stellen darf. Gibt es denn Automatismen, also wenn man sich formal richtig beworben hat, dass man dann drauf ist, es sei denn, es bewerben sich jetzt auf die 6 pro Säule, kommen es 20 Bewerbungen, aber wenn es nur 6 sind, dann landet man auch darauf.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war es so, auch in der ersten Runde. Ich war jetzt weder mit irgendjemandem hier großartig bekannt, mein bisheriger Zugang zum VfB, außer dass ich Fan war und das immer verfolgt habe, hat sich eigentlich daraus begründet, dass ich 1,5 Jahre meinen kleinen Sohn hierher gefahren habe ins Nachwuchsleistungszentrum und einmal eine Stunde an und eine Stunde Abfahrt dreimal die Woche auf mich genommen habe und gesagt habe, also wenn es jetzt diese Chance gibt, da auch aktiv mitzuarbeiten und ich formale Dinge erfülle, dann möchte ich da meine Bewerbung eingeben. Und offensichtlich hat es ja geklappt. Mhm. Also ich kannte vorher eigentlich niemanden, außer den Leuten, die ich dann auf dem Sportplatz getroffen hatte vom VfB Stuttgart. Also insofern ist diese Befürchtung, dass das jetzt so eine selbstreferenzielle Geschichte werden könnte, nein, würde ich also auch jetzt unseren oder meinen 8 Kollegen, so wie ich sie kennengelernt habe, ist das nicht so. Also da hat man wirklich die Chance und es wird wirklich neutral darüber diskutiert und Leute mit einer guten Vita und die eine Idee haben, haben da eine Chance gewählt zu werden. Das ist ja auch legitim. Ich meine, so wollen wir es ja auch verstanden wissen.
Wo wir gewählt worden sind bei den 3 Säulen, war es ja so, dass in der Säule Verein sich nur 4 beworben hatten. Somit ist da gar nicht das Kontingent voll ausgeschöpft worden. Bei den anderen 2 Säulen waren deutlich mehr Bewerber da. Und dann ist natürlich ganz klar, das ist wie bei jedem Bewerbungsgespräch, da hat jeder von den damaligen, das war ja da Teile vom Ehrenrat, auch haben dann, sagen wir, ihre persönliche Meinung in einem Bewerbungsgespräch, erfüllt er meine Kriterien und das gibt letztendlich dann ein rundes Bild. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwelche Leute protestiert oder abgelehnt werden aus irgendwelchen Gründen, sondern das ist, denke ich, relativ, oder so werden wir es zumindest oder so verstehen wir es bei uns.
Das ist auch etwas, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, was ich erleben darf hier, das gilt generell für alle diese Prozesse. Also wenn das Thema Compliance und wenn man immer so denkt, oh, da hat jemand, der dann irgendwie jemand, also ich erkenne das in keinem Falle, auch in dieser Auswahl des dritten Präsidiumsmitglieds, da wurde in keinster Weise von irgendjemand in diesen Prozess im Vorfeld oder währenddessen hinein interpretiert oder wir wurden da mal irgendwie zur Seite genommen, aber denkt dran, sondern man hat abgewartet, bis quasi aus unserer Vereinsbeiratssitzung im wahrsten Sinne der Weise auch aufgestiegen ist und bis wir so weit gewesen sind und dann haben wir auch diese Entscheidung kundgetan. Und so erlebe ich das eigentlich immer in allen Strukturen hier, wo wir Einblick haben, dass man da sich wirklich immer ganz sauber an die Abläufe hält, um eben ja nicht auch ja, in die Gefahr zu kommen, dass da irgendwie was sein könnte am Ende.
Okay, also ich glaube, was wir auf jeden Fall tun werden, ist, dass wir die Satzung nochmal verlinken, dann auch in den Shownotes, dass dann auch jeder nochmal reingucken kann. Weil wie gesagt, da ist ja einiges einfach definiert, was der Vereinsbeirat eben zu leisten hat und auch nicht und was er darf und was er nicht darf. Da kann man sich dann nochmal ein Bild darüber verschaffen. Ich würde eigentlich ganz gern ein Bild jetzt mal zeichnen davon, was denn jetzt so in den anderthalb Jahren so gelaufen ist, was ihr denn da gemacht habt, weil was immer wieder kam, und das habt ihr ja auch schon angedeutet, ist, dass die Sichtbarkeit und ja, Transparenz, wenn man es so nennen will, sehr, sehr gering ist nach außen und viele sich halt fragen, ja, was machen die da eigentlich?
Ja, also vielleicht berichten wir so ein bisschen aus den Dingen, die wir da jetzt tatsächlich getan und gemacht haben. Wie gesagt, einige Dinge waren intern, Geschäftsordnung wurde angesprochen, Ehrenordnung wurde angesprochen. Aber ein Punkt zum Beispiel, wo wir intern auch ganz aktiv gewirkt haben, war ein Abteilungsworkshop, den wir durchgeführt haben. Also ein Punkt, den wir immer auf der Agenda haben und das auch noch nicht richtig gelöst, ist die Stärkung unserer Abteilungen. Mhm. Allein wenn man auf die Webseite geht und man nach Tischtennis sucht, dann ist es eine größere Aufgabe, diese zu finden. Diese Webseiten haben unterschiedlich beispielsweise ausgesehen, unterschiedliche Navigationsstrukturen zum Teil gehabt, auch unterschiedliche URLs gehabt. Und wir durften gemeinsam auch mit dem Vertreter vom Marketing dann auch einen Workshop aktiv mitgestalten, mit den Abteilungsleitern, mit denen sprechen, was wir vorhaben mittelfristig, was wir gut fänden, denn nämlich das äußere Erscheinungsbild eben auch für den anderen Abteilungen, nicht nur vom Fußball, sondern wenn einer Hockey spielt oder Faustball spielt, ist es ja ebenfalls der VfB Stuttgart, der repräsentiert wird. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo wir auch sehr stark eingebunden gewesen sind. In diesem Zusammenhang ein Punkt, wir haben mit dem Sponsorwechsel bei den Trikots auch darum gebeten, darauf zu achten, dass zum Beispiel auch Funktions-Sportswear für andere Dinge, außer jetzt für Fußball, angeboten werden. Die Damen und Herren vom Hockey brauchen ein Trikot, die Leichtathleten brauchen ein Trikot. All solche Dinge, also das waren dann schon auch Aufgaben, die wir halt jetzt letztes Jahr im Sommer, war sehr stark im Sommer des vergangenen Jahres, getan haben. Und dann werden Sie es nicht, oder wird es nicht glauben, die Zeit vom Jahreswechsel bis jetzt war extrem stark geprägt, dann auch von der Suche nach dem dritten Präsidiumsmitglied. Denn nachdem klar war, dass Thomas Hitzlsperger in den Vorstand wechselt und das Präsidium verlässt, ging natürlich bei uns erstmal der ganze Prozess los. Haben wir auch noch nie gemacht. Wann rückwärts rechnen? Wann sind Fristen? Wann muss wo, wie, was eingereicht, veröffentlicht werden, etc. pp.? Und das hat eigentlich dann schon auch ja, 2-3 Monate in Anspruch genommen mit vielen Sitzungen, die ich vorhin gar nicht aufgezählt habe, mit vielen Telefonkonferenzen, mit persönlichen Gesprächen der Kandidaten und so weiter. Also das war natürlich auch nochmal für dieses Jahr eine sehr, sehr große Geschichte, die wir da gemacht haben.
Wenn ich da einhaken dürfte, weil ich glaube, dass das ein Beispiel dafür sein könnte, wie ihr arbeitet, könnt ihr uns da vielleicht ein bisschen weitere Einblicke geben. Sitzt man dann hier quasi zusammen und brainstormt über Personen? Welche Kriterien habt ihr denn, welches Anforderungsprofil habt ihr für die Personen denn gesucht? Und hattet ihr Personen, bei denen man gedacht hat, könnte sein und dann aus etwaigen Gründen wieder verworfen? Wie lief das denn so generell bei euch ab?
Es gibt ja zwei Bereiche wieder. Das eine ist, dass aus dem Bereich der Mitglieder Vorschläge unterbreitet werden dürfen. Mhm. Und es gibt in unserer Satzung beschrieben, dass der Vereinsbeirat auch selbst Personen ansprechen kann und darf und soll. Und beides haben wir genutzt. Also es kamen Vorschläge aus den Mitgliedern und es gab aber auch tatsächlich die Überlegung, wer wäre denn geeignet und wenn geeignet, unter welchen Kriterien. Für uns war ein wichtiges Kriterium nach dem Weggang von Thomas Hitzlsperger, es wäre schön, wenn es jemand gäbe, der eine sportliche Kompetenz mit ins Präsidium mitbrächte. Und das zweite war eine Prämisse, wo wir gesagt haben, alle im Präsidium arbeiten ehrenamtlich. Wir wollen dieses auch weiter dem neuen Präsidiumsmitglied. Wir brauchen jemanden, der das auch tut. Und dann ist man natürlich auch losgegangen und hat dann mal mit Namen ventiliert, geguckt, wer könnte, wer hatte, wer hat ein Netzwerk, könnte der passen, könnte die passen. Und dann sitzt man da, ja, und überlegt sich mal auch Leute, die man anspricht. Und dann geht man natürlich sehr sorgfältig vor, dass man nicht 20 auf einmal anspricht oder wie viel auch immer, sondern versucht dann eben mit den einen oder anderen in Kontakt zu kommen.
Habt ihr die Inputs, die euch die Mitglieder gegeben haben, habt ihr ja gesagt, dass ihr die dafür genutzt habt, habt ihr da Kandidaten gehabt, die ihr weitreichender verfolgt habt?
Also jetzt aus den Vorschlägen der...
Genau, aus den Vorschlägen ja, der
Mitglieder. Also wir haben gesagt, wir möchten eigentlich von diesem Bewerbungsprozess, weil das natürlich auch Fairness gegenüber der Bewerber ist, nicht so viel sagen wir da jetzt. Aber es war so, wir hatten nachher in der Endauswahl, wir hatten mit 4 Bewerbern dann einfach nochmal längere Gespräche. Mhm. Und bei den 4 Bewerbern sind 2 aus der Mitgliedsseite gekommen und 2 aus der Vereinsbeiratsseite. Mhm, okay. Und aus diesen haben wir dann, wie gesagt, final unsere Entscheidung getroffen. Ja. Und genau deswegen kann man sagen, es war eigentlich in der Hinsicht ein offener Prozess. Bei der Ansprache der Personen war das natürlich vielfältiger. Bloß bei der Ansprache ist auch so, da fallen dann einmal Namen, dann sprichst du den an und sagst, nee, das passt gerade nicht in mein berufliches Umfeld oder in mein familiäres, will ich nicht. Du holst da auch mal eine Absage ab oder einer hat einfach gesagt, nee, das traue ich mir nicht zu. Da gibt's alles Mögliche. Da haben wir auch gesagt, das ist jetzt auch nicht immer dann, wo man sagt, eine Bewerbung, wo dann lang bei uns im Kopf war, sondern das hat man mal auf dem Zettel gehabt, hat man erst mal vorgefühlt und dann sieht man ja gleich, ob einer Interesse zeigt oder gleich sagt, eher nicht. Und wir haben es auch ganz simpel gemacht. Wir haben erstmal die Satzung auf den Tisch gelegt und haben einfach gesagt, was steht denn eigentlich genau drin? Weil in der Satzung, wir dürfen natürlich auch nicht mehr Kriterien erstmal reinfordern als Vereinsbeirat, wie die Satzung fordert. Also wenn wir natürlich so einen Kriterienkatalog haben, der 2 Seiten lang ist, aber die Satzung sagt, es gibt nur 3-4 Hauptkriterien und auch da empfehle ich jedem mal die Satzung zu lesen, dann ist das erstmal für uns die erste Prämisse, jeden zuzulassen, der die Grunddinge der Satzung erfüllt. Mhm. Christoph hat schon gesagt, wichtig war uns einfach dieser sportliche Hintergrund, weil wir schon sehen, dass die Gremien und die Diskussion ist ja im Aufsichtsrat oder im Vorstand genauso, da sollte schon die Kompetenzen, die für einen Verein notwendig sind, wirtschaftliche Kompetenz, Finanzkompetenz, aber auch die Sportkompetenz in einem Sportverein vorhanden sein. Ja. Und das war klar, mit dem Wechsel bei Thomas Hitzlsperger war das schon eine der Prämissen, wo wir gesagt haben, das wäre schon ideal, wenn da wieder einer einen sportlichen Background hätte.
Naive Frage dazu angeschlossen, wie macht man denn die sportliche Kompetenz einer Person in den Gesprächen fest? Woran merkt man denn, dass die Person sportlich kompetent ist?
Erstmal gibt es ja ganz normale Dinge. Hat jemand, sage ich mal, Erfahrung aus dem Sportbereich? Hat er schon mal in einem Verein gearbeitet? Hat er eine sportliche Ausbildung? Wir haben beide, die haben beide als Trainer gearbeitet. Dann war einer selber lang, sei es im Breiten- oder im Profisport zuständig. Wenn man jetzt Werner Gass sieht, Werner Gass hat 1000 Spiele für diesen Verein gemacht, also vom Profitum über 10 Jahre oder über 10 Jahre im Amateurbereich, dann jetzt noch in der Traditionself. Rainer Mutschler hat sehr lange hier beim VfB gearbeitet, war davor Alpindirektor und Trainer von der Damen-Nationalmannschaft, Herren-Nationalmannschaft im Alpinski. Also da sieht man schon die Reputation und ähnlich war es auch bei den anderen Kandidaten. Die hatten also alle einen sehr guten sportlichen Werdegang, weder selbst als Sportler oder auf der zweiten Schiene, dass sie im Ehren- oder auch im Hauptamt eine sportliche Funktion lang bei anderen Vereinen oder Institutionen ausgeführt haben.
Das heißt, die primäre Ableitung, die man da quasi daraus zieht, ist es erstmal vorrangig auf die Reputation zu schauen und auch darauf zu schauen, ob die Person in einem sportlichen Business quasi schon unterwegs war. Würde ja per se dann die Leute ausschließen, die in die Richtung gehen wollen. Ich weiß nicht, inwiefern man da von aufstrebenden Talenten aus dieser Sicht reden könnte, die dann eben noch nicht diese Reputation haben.
Naja, also da muss man ja auch... Es geht nicht um Talentförderung, sondern es geht um Amt in einem Präsidium. Und dieses Amt im Präsidium ist ja mit bestimmten Verantwortlichkeiten verknüpft. Also dieses dritte Präsidiumsmitglied teilt sich ja sozusagen die Abteilungsverantwortung überwiegend mit Bernd Geiser. Und es ist uns schon wichtig, dass jemand weiß, wie jetzt ein Verein funktioniert, wie wir mit Ehrenamtern umgehen, wie wir im Breitensport umgehen, welche Bedürfnisse beispielsweise eine Abteilung hat, wenn sie ein Jubiläum hat. Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Hockey beispielsweise. Da geht es auch schon darum, dass es jemand sein muss, der jetzt eine gewisse Erfahrung durchaus mitbringt, weil es ja letzten Endes ja auch eine übergeordnete Funktion ist. Ich glaube, es gibt beim VfB Stuttgart genügend Möglichkeiten, als junges Talent im Sportbereich sich zu engagieren, nicht nur im Fußball, was aber nicht heißt, dass das Talent dann auch mal Präsident oder Präsidiumskandidat werden kann.
Aber grundsätzlich waren wir da relativ offen. Aber wie es der Christoph schon sagt, wir sind natürlich der größte Verein Baden-Württembergs. Mhm. Wir haben zwar, was die Geschäftszahlen angeht, sind wir natürlich nur ein kleiner Part, wenn man jetzt die AG sieht. Aber natürlich werden hier natürlich auch Summen, sage ich mal, auf die Tagesordnung gerufen. Die sind dann nicht nur mit dem Kleintierzüchterverein vergleichbar. Klar. Da bist du einfach in einem anderen Ding. Und es ist natürlich auch so, dass wir sagen, es finden hier viele Funktionen statt, wo, wenn man NLZ sieht, wir sind bis zu U15 verantwortlich und das ist eigentlich schon ein Bereich, weil das ist der Unterbau wiederum für U16 bis U21 oder bis zum Profitum. Das heißt, hier ist schon wichtig, dass jemand da den gewissen Erfahrungsschatz mitbringt.
Okay, ich würde nochmal zurückkommen. Jetzt sind wir in der Situation, es gibt zwei, die werden sich jetzt dann zur Wahl stellen. Die ihr jetzt dann ausgewählt habt, schickt ihr das Ganze dann auch weiter an? Also, weil jetzt die Kandidaten müssen ja bekannt gemacht werden, müssen vorgestellt werden, dann eingebracht werden auf der MV und so weiter. Das liegt auch bei euch in der Verantwortung?
Ja, das ist in Abstimmung quasi mit dem Verein. Vorhin wurde der Generalsekretär genannt. Mhm. Das geht hier mit der Kommunikationsabteilung. Also es gibt Steckbriefe, es gibt Videobeiträge, es gibt auch noch Veranstaltungen, wo die Kandidaten sich vorstellen werden. Also das liegt jetzt, also sozusagen das Publikmachen, ja, liegt jetzt nicht mehr primär in unserer Hand, in unserer Steuerung. Und wann welche Vereinsmedien benutzt werden, das macht jetzt der Verein sozusagen. Okay.
Es wird mit uns abgestimmt, ja, oder auch abgesprochen, ja, aber letztendlich die Federführung hat dann da
der Verein. Okay, weil ich meine, die Frage, die ich mir stelle von den beiden, hat man jetzt die Videos gesehen und mehr aber auch noch nicht?
Nee, es soll noch eine Dialogveranstaltung geben.
Ja, Dialog, und es gibt noch die Steckbriefe in der Dunkelrot und natürlich, ja, auch nochmal bei der Mitgliederversammlung selber haben beide auch eine Vorstellungszeit.
Ja, okay. Okay. Gut.
Bringt uns vielleicht ganz gut zu dem Thema Kommunikation im Allgemeinen, wenn wir darauf ein bisschen eingehen können. Wir haben das ja versucht, ein bisschen anzuschneiden, warum bisher über die Art und Weise, wie ihr arbeitet, beziehungsweise über das, was ihr in den Themenfeldern, in denen ihr arbeitet, bisher recht wenig nach außen kommuniziert hat. Jetzt gab es ja auch die Veranstaltung VfB im Dialog. Könntet ihr euch dann prinzipiell vorstellen, dass ihr diese Arbeit deutlich intensiviert und teilweise selber von diesen Dialogveranstaltungen, die dann auch für die Öffentlichkeit und jetzt nicht nur im Kleinkreis für die Regionalversammlung zugänglich sind?
Also ja, das kann man sich vorstellen. Die Frage ist immer, also stelle ich mir jetzt so, wen interessiert's? Also die natürlich, wenn wir Dialogveranstaltungen haben und Infrastruktur haben und Leute kommen, die wollen etwas über den Profifußball hören und erfahren. Und ich glaube schon, dass wir einerseits so ein bisschen, und das nutzen wir jetzt ja auch heute oder bei den OFC-Regionalversammlungen, wir waren zwar da, aber unser Redeanteil war natürlich logischerweise sehr, sehr klein. Also unsere Arbeit ist schon sehr wichtig für den e.V., aber natürlich die große Masse da draußen guckt auf den Profifußball.
Aber kann es sein, dass, weil gerade der Punkt kam, wen interessiert es, kann es sein, dass recht viele Leute einfach auch über die Art und Weise, wie ihr arbeitet und über das Gremium an sich einfach viel zu wenig wissen, um erstmal irgendwie eine Art von Interesse noch aufzubauen und dass man das nicht selber auch streckenweise aktiv steuern kann?
Ich hatte es ja vorher schon angesprochen, der Punkt ist uns ja selber auch aufgefallen und auch aus verschiedenen Ecken herangetragen worden und wir beschäftigen uns auch hier mit dem Ding. Also es ist einfach so, dass wir auch hier mit der Kommunikationsabteilung im Dialog sind und sagen, was können wir denn besser machen? Und das wird dann jetzt auch jetzt die nächste Dialogveranstaltung, da wird der Vereinsbeirat auch mit dabei sein, Präsidiumskandidaten. Wir werden versuchen, so Kombinationen zu nutzen. Das heißt, wenn es eine Dialogveranstaltung gibt, gibt es auch Themen oder auch Sinnhaftigkeit, hier der Vereinsbeirat mit einzubinden. Und das wird so ein Forum sein, wo man einfach sagt, da macht es durchaus Sinn, weil man braucht immer letztendlich ein bisschen Zugpferd, dass auch entsprechend Leute kommen, weil für 3 Leute brauchst du dann auch nicht machen. Das ist ja gar keine Frage.
Ja, da brauchen wir halt auch noch so ein bisschen vielleicht für uns selber auch so eine Einschätzung in dem Sinne, weil ich glaube schon, dass sieht man jetzt ja auch, dass wir sehr viel machen und sehr viel tun. Andererseits die Situation eben so ist, dass wir jetzt da auch nicht wissen, wie groß ist jetzt sozusagen die Audience für diese Themen. Aber wir sind die Letzten, im Gegenteil, also wenn da Interesse da ist, auch öffentliches Interesse da ist, über die Arbeit des Vereinsbeirats, da sind wir schon auch im Austausch und überlegen uns auch Dinge und wollen auch mit Kommunikationskanälen nutzen, wo wir uns quasi dann auch ein Stück weit mit dranhängen können, weil eben solche Veranstaltungen stattfinden.
Wobei wir eigentlich das sogar ein bisschen übergeordneter noch sehen, wir sagen, also aus unserer Sicht ist der Dialog zwischen Mitgliedern und Fans und Vereinen ein bisschen zurückgegangen. Also ich möchte nur so Beispiele nennen, vor Jahren hatten wir die Regionalversammlungen, die waren zwar zu häufig vielleicht noch, aber da war es ja auch ein bisschen mit dem Thema Ausgliederung. Dann war aber die Zukunftswerkstatt, fand ich ein sehr gutes Medium, Mitglieder einzubinden, auch in einer offenen Diskussion einzubinden, nicht einen Dialog, sage ich mal, nur vorgeben, sondern wirklich das auf Augenhöhe zu machen. Und es ist schon, ich sage mal, die Frage, und das stellen wir natürlich jetzt auch wiederum als kritische Frage oder als Beitrag, als Vereinsbeirat in die Diskussion, macht es nicht Sinn, dass sich der VfB da versucht, mehr zu öffnen? Egal jetzt mit in welcher Konstellation, aber wir finden das schon, es gibt so viel Potenzial und Ideen im Mitgliederbereich, dass es einfach gut wäre, wenn wir die stärker nutzen und aber auch hier versuchen, unsere Mitglieder und Fans stärker mit einzubinden und mitzunehmen. Und das ist sicher eine Aufgabe, wo wir von unserer Seite sehen, wo durchaus noch Verbesserungen
sind. Das ist auch eine Chance, sozusagen viele Missverständnisse oder Meinungen resultieren aus, da hat A mit B nicht gesprochen oder es gab einfach, man hat nicht den Hintergrund oder man hat jetzt zum Beispiel kein Verständnis voneinander entwickelt. Und da glaube ich schon auch, dass insgesamt, das ist nicht nur die Arbeit des Vereinsbeirats, da wollen wir schon darauf hinwirken, dass man prüft und nochmal drüber nachdenkt, wo kann man denn solchen Austausch, den Dialog wieder intensivieren.
Ja. Also ich glaube, du hast es gerade in einer Formulierung genannt, der VfB hast du gesagt. Ich glaube, an dem Punkt macht es auch keinen Sinn, zwischen e.V. und AG zu differenzieren. Das ist an manchen Ebenen muss man das tun, ja, wir haben ja davor schon drüber gesprochen, aber das Bild, dass wir Fans die Mitglieder haben, ist der VfB. Und das ist erstmal egal. Ja, und ja, da ist natürlich ganz großer Schwerpunkt Fußball, logischerweise. Ja. Und ich glaube, aber für alle, die jetzt ein bisschen bemängeln, dass eben diese Kommunikation zurückgegangen ist, dieser Austausch zurückgegangen ist, das ist im Großen wie eine Regionalversammlung oder eine Zukunftswerkstatt, ist aber auch die Kommunikation auf sozialen Kanälen zum Beispiel oder wo auch immer, ist ja kaum noch vorhanden, muss man aktuell sagen. Und ich glaube, da ist es dann tatsächlich egal, wie gesagt, ob das jetzt e.V. oder AG ist, es ist der VfB. Und vielleicht ist auch die Erwartung, dass Mitglieder dann sagen, hey, wir haben doch den Vereinsbeirat, die sind ja auch unsere Stimme irgendwie, schiebt das mal an. Egal, ob es jetzt e.V. oder AG ist. Ich meine, die Zusammenarbeit oder Berührungspunkte sind ja da.
Also genau, schiebt es mal an, heißt, wir nehmen das auf und besprechen das intern. Ja. Das ist auf der Tagesordnung, das ist, die Themen sind gesetzt. Was wir natürlich nach wie vor nicht tun werden, ist, dass wir in der Öffentlichkeit uns zu Themen äußern, zu denen wir nicht sprechfähig sind.
Ja.
Ich glaube, das würde nur zu einem ganz furchtbaren öffentlichen Bild führen.
Nee, da bin ich dabei.
Die Leute, die Verantwortung haben und die in ihrer Position, die sollen die Kommunikation machen. Aber das, was wir von außen mitbekommen, und da gehört dieses Thema eben dazu, wir wollen auch wieder mehr Dialog haben. Das haben wir auf der Agenda und werden das auch jetzt dann ja, in die nächsten Monaten dann durchaus auch nochmal mitnehmen.
Gut. Dann können wir mal schauen. Hast du erstmal noch Punkte bezüglich der bisherigen Arbeit, die du direkt ansprechen
möchtest? Die Frage würde ich weitergeben. Habt ihr noch Themen, die ihr vorstellen mögt?
Aber eigentlich gibt es nur noch ein Thema, wo man vielleicht auch, dass man sagt, wir besuchen auch die Abteilungen und nehmen am Sportangebot mal teil. Also wir waren jetzt schon beim Faustball, wir waren jetzt beim Tischtennis, haben vor eigentlich hier, zumindest mal in unserer Amtszeit, aber vielleicht auch kriegen wir schneller hin, alle Abteilungen A zu besuchen und ja. B auch mal das Sportangebot und auch mal ein bisschen hinter die Kulissen der Abteilung zu schauen, um uns einfach auch hier ein bisschen Bild machen zu können, wie läuft es da, aber auch die Personen kennenzulernen. Wir haben die Erfahrung gemacht, der VfB hat dann an vielen Stellen wirklich ganz tolle Ehrenamtliche oder auch hauptamtliche Personen, Funktionen, die da wirklich einen guten Job machen in der Kinderarbeit, Jugendarbeit bis hin natürlich zum Seniorensport. Also wirklich tolle Dinge und da macht es auch Spaß, das einfach kennenzulernen.
Also ein Punkt, wenn noch ergänzend, ist, uns liegt schon die Stärkung der Abteilungen ganz stark am Herzen. Also wir haben ein jetzt bestehendes Sportangebot, denken aber auch natürlich darüber nach und sind in Diskussionen, im Austausch, wie könnte man denn das zum Beispiel auch in den bestehenden Strukturen oder anderen Strukturen erweitern. Also eine Sache ist zum Beispiel die Leichtathletik. Ja, macht natürlich jetzt Leichtathletik auf einem hohen Niveau, ist aber genauso kompetent dafür, einen Lauf zu machen oder Lauftreffs zu organisieren, die es zum Teil jetzt schon gibt. Ja. Also da wollen wir uns eben auch damit auseinandersetzen, oder das tun wir schon, wie können wir denn in den Abteilungen, was können wir denn noch tun? Weil eigentlich geht es ja darum, beim Sportverein geht es darum, dass möglichst viele Menschen in diesem Sportverein sich A, sportlich betätigen, und B, natürlich soziale Kontakte knüpfen, gemeinsam feiern, gemeinsam Niederlagen verarbeiten. Kinder müssen sich irgendwo in eine Gruppe ein- und unterordnen. Man muss gemeinsam vielleicht einen Würstchenstand organisieren. All das gilt für den e.V., des VfB Stuttgart, genauso wie für irgendeinen anderen Verein. Und da wollen wir eben auch nochmal diese Stärkung der Abteilungen, damit die auch möglichst viel Zulauf haben und die Kinder oder die Eltern ihre Kinder dann eben zum Faustball oder zum Tischtennis schicken.
Da wirft der Fußball natürlich einen gewaltigen Schatten.
Ja. Genau, das ist bekannt, aber nichtsdestotrotz ich habe noch keinen gesehen, der auch wenn er Hockey spielt, nicht stolz war, einen Brustring zu tragen.
Es ist in dem Fall nicht nur der Schatten, sondern ist natürlich auch die Erhöhung, die der VfB oder Klar. die Reputation, die der VfB hier in der Region genießt, die hilft natürlich jetzt und die kommt natürlich zu 99% aus dem Fußball. Wobei wir natürlich auch in anderen Sportarten, wenn wir jetzt mal nur an Fabian Heinle und Marie-Laurice Jungfleisch denken, genau. Spitzenathleten in der Leichtathletik und die kommen manchmal, sage ich mal, vielleicht zu kurz weg bei der sehr hohen Fußballlastigkeit, aber ich denke, da ist der Verein doch in vielen Bereichen gut aufgestellt.
Gut. Wir haben tatsächlich zu dem zweiten Themenblock noch ein paar Hörerfragen bekommen, die wir euch jetzt gerne stellen möchten. Mhm. Wir können dann vielleicht schon, ob wir generell in den offenen Block übergehen. Ich weiß, ich habe das jetzt schon recht oft angesprochen und das ist wahrscheinlich dann dafür von mir eins der meistverwendeten Worte überhaupt. Stichwort Kontrollarbeit und Stichwort Kontrollgremium. Wir haben eine Hörerfrage diesbezüglich reinbekommen, die folgendermaßen lautet, ich werde sie einfach eins zu eins zitieren. Inwiefern hat der Vereinsbeirat seine Aufsichts- und Kontrollfunktion gegenüber dem Präsidium nach dem Doppelabstieg wahrgenommen? Welche kritischen Punkte wurden im Rahmen der Aufarbeitung angesprochen und mit welchem Ergebnis? Das war eine Frage, die von einem Hörer reingekommen ist.
Jetzt sind wir wieder bei der Trennung. Da trennen wir wirklich hart satzungsmäßig. Das heißt, die Frage bezieht sich natürlich auf sportliche Ergebnisse, Zahlenergebnisse aus der AG. Ja. Hier ist das Kontrollgremium ganz klar der Aufsichtsrat und nicht der Vereinsbeirat. Im Gegensatz haben wir bei uns im e.V. 2018 ein positives Ergebnis erzielt, erfolgreiche Jugend- und Abteilungsarbeit geleistet. Und somit können wir eigentlich sagen, hat die Zusammenarbeit, Präsidium, Abteilungsleiter, Vereinsbeirat als Kontrollgremium gut funktioniert. Das ist wiederum, man muss einfach hier immer die Trennung sehen.
Ja, vielleicht auch noch da, dass die Mitgliedsbeiträge von 69.000 Mitgliedern, die fließen 1:1 in den e.V. Das heißt, natürlich sind wir da jetzt zunächst mal noch nicht so stark von einer Volatilität einer ersten oder zweiten Bundesliga betroffen. Wenn es nicht irgendwie morgen 50.000 Leute austreten sollten, was ja nicht der Fall ist. Insofern ist es schon so, dass wir da in einem anderen Kontext arbeiten. Mitgliedsbeiträge, alle, die das bezahlen, kommen wirklich dem e.V. zugute. Und davon lebt letzten Endes auch überwiegend mit ein paar Spenden noch der e.V. Und die Ausgabenblöcke sind ja auch nicht so, dass die jetzt irgendwie durch große Schwankungen gekennzeichnet sind. Man weiß ziemlich genau, was für Bedarfe im kommenden Jahr sind. Was natürlich immer wieder zu Buche schlägt, wie man Saison betrachtet, ist die Mitgliederversammlung als solche. Das ist die teuerste Veranstaltung, die der e.V. sich natürlich jedes Jahr einmal leisten muss und auch gerne möchte. Aber je nachdem, wann ich die natürlich positioniere im Jahr, sind die Ausgaben einmal in der Saison oder einmal in der Saison sozusagen drin. Mhm. Und dann gibt es da ein paar Schwankungen, aber im Mittel ist das eine sehr solide
Finanzierung. Den Aufruf möchte oder das Stichwort Mitgliederversammlung möchte ich kurz nutzen. Ich möchte wirklich aufrufen, jedes Mitglied kommt auf die Mitgliederversammlung. Das ist das demokratisch im, sage ich mal, Forum, wo sich jeder äußern kann, wo jeder abstimmen kann, wo eigentlich, sage ich mal, der Verein auch Leben zeigen kann. Es wäre uns sehr wichtig, wenn Leute kommen. Man hat es jetzt bewusst auch ins Stadion gelegt, um mehr Kapazität zu haben. Das heißt, wir haben hier genügend Platz, dass jeder kommen kann. Und es würde uns freuen, aus Vereinsbeiratssicht, aber ich denke auch die, wo es organisiert haben, wenn so viel wie möglich die Chance und den Tag sich freiräumen würden.
Dann kann ich mich nur anschließen. Ja.
14. Juli, nicht vergessen.
So ist es. Ja, ich bin mal wieder sehr gespannt, nachdem man einige MVs erlebt hat, weil du auch gesagt hast, das ist die Möglichkeit, wo man sich mal äußern kann, inwieweit da die Redebeiträge wieder zugelassen werden oder dann abgebrochen wird. Das ist für mich immer so der größte Punkt.
Möchte ich aber gleich einschreiten, abbrechen tun die Mitglieder.
Ja, ja.
Dass irgendeiner sich, sage ich mal, und ich bin da auch, man hat ja jetzt das, finde ich, von Vereinsseite gut gelöst, dass man gesagt hat, man reduziert die Redebeiträge auf 5 Minuten. Nicht, dass man sagt, dann gibt es da 4 Leute und jeder schwallt 20 Minuten lang und im Prinzip noch das Gleiche. Sondern genau, das war früher so, und diese 5 Minuten, da kann, ich sag mal, kann man ein gutes Statement unterbringen. Ja. Und somit bin ich schon der Meinung, sollten auch so viel wie möglich Mitglieder die Möglichkeit haben. Ja. Und nicht, dass man dann nach 4 Mitglieder schon den Antrag stellt. Aber auch hier wiederum, abstimmen tun es letztendlich wieder die Mitglieder. Also,
da sind wir wieder bei dem Thema. Wollen wir das niemandem im Raum unterstellen?
Ich finde es auch nicht gut, sondern für das ist eigentlich das da, dass man einen offenen Dialog führt.
Genau.
Und ich denke auch, die Chance sollte man auch nutzen. Man kann Lob ans Präsidium, an die Gremien geben oder auch deutlich Kritik äußern. Solange das sachlich konstruktiv ist, ist das einfach erwünscht.
Zumal das ja jetzt in dem Konstrukt, wie wir es ja jetzt mittlerweile haben, mit EV und AG ja wirklich noch das Einzige ist, wo man wirklich sagen kann, was Sache ist, weil durch die Trennung der Durchgriff als Mitglied, den man vielleicht früher noch hatte, über Entlastungen und so weiter.
Umso seltsamer finde ich tatsächlich, dass in einem Satzungsdokument, das wir verlinken werden, ist ja auch noch streckenweise die Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung mit Paragraph 14 zitiert. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, als wir damals ein bisschen die Satzung durchgegangen sind, dass drinsteht, dass ein Schluss der Debatte beantragt werden kann und dass dieser Antrag tatsächlich nur ohne Begründung gestellt werden darf. Eine Frage ist, könnt ihr irgendwie die Motivation dahinter erklären oder ist das vielleicht sogar ein Paragraphen, ein Passus, der in dieser Form vielleicht abgeändert gehört?
Also ich weiß nicht, wie der Paragraph entstanden ist oder wie der reingekommen ist oder welche Historie der hatte. Ich kenne ihn auch nur so. Es hat natürlich immer den Vorteil, wenn ich sage mal, ohne viel Ding, sondern es wird ein Antrag gestellt. Weil was willst du für eine Begründung? Du weder machst die Redner vor dir nieder oder sagst, ich kann es nicht mehr hören oder ich habe keine Zeit. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, da eine saubere Begründung zu führen. Aber ich kenne jetzt wirklich nicht die Historie oder den Grund dafür. Aber die Möglichkeit gibt es natürlich.
Seid ihr denn eigentlich als Vereinsbeirat auch mit der Satzung beschäftigt? Also, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, wir könnten uns vorstellen, eine andere Präambel dem voranzustellen, wo andere Dinge drinstehen, weil man das einfach aktualisieren will, weil sich die Gesellschaft geändert hat
und so weiter. Da sind ganz viele beschäftigt, das ist natürlich auch erstmal eine juristische, oftmals eine juristische Frage, die dann zum Tragen kommt. Und ich denke, dass eine Satzungsänderung geht durch viele Hände.
Mhm. Ja. Also es ist ja immer so, es gibt ja auch wiederum hier die Möglichkeit, dass jedes Mitglied einen Antrag stellen kann, aber genauso können wir natürlich als Vereinsbeiratsmitglied, sind wir ja auch Mitglieder, ja. Könnten natürlich auch da aus Eigeninitiative einen Antrag stellen. Wir könnten natürlich aber als Gremium, wenn wir zu irgendeinem Ding sagen, komm, das sollten wir vielleicht anders formulieren, könnten wir auch, ich sag mal, das entsprechend einlassen, hatten wir aber bisher nicht gemacht.
Okay, also hätte ja auch sein können, dass es, keine Ahnung, vielleicht auch erst in der Zukunft ein Projekt quasi gibt. Lass uns doch nochmal schauen, wo gibt es denn Teile in der Satzung, die vielleicht einfach jetzt nicht mehr von 1893 sein müssen, sondern irgendwie der aktuellen Gegebenheit angepasst ist. Aber das ist, glaube ich, auch nur ein Nebenthema. Ja.
Dann können wir, glaube ich, endgültig in den offenen Blog.
Ja, das sind wir schon reingestellt.
Genau. Und wenn wir schon sowieso bei der Mitgliederversammlung sind, könnten wir eigentlich da auch gleich theoretisch weitermachen, weil dazu sehr, sehr, sehr viele Fragen gekommen sind. Beginnen möchte ich mit der Frage, dass bei der Mitgliederversammlung ein Antrag auf Einzelentlassung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2018 zu erwarten ist, beziehungsweise ist dieser Antrag eingegangen. Nach unserem Kenntnisstand, das heißt, die Folge dessen wäre, dass Herr Dietrich, Herr Geiser und Herr Sitzberger für das Geschäftsjahr 2018 noch getrennt entlastet werden sollten oder würden. Versteht ihr den Wunsch der Mitglieder, der dahinter steckt, oder habt ihr eine generelle Meinung zu dem Thema, ob eine einzelne Entlastung vielleicht in Zukunft Sinn ergeben würde?
Beides. Ich verstehe einerseits den Wunsch dessen, der das jetzt eingereicht hat, aus der aktuellen Situation heraus oder mit dem, was damit verfolgt werden soll. Auf der anderen Seite habe ich eine Meinung dazu, dass es aus meiner Sicht nicht notwendig ist, das generell so zu machen. Aus dem einfachen Grund, weil man auch als Präsidium, als Team arbeitet und insofern letzten Endes das Präsidium als Ganzes entlasten kann und entlasten soll. Also dass es dann auch Einzelantrag, das ist ja wiederum das Mitgliederversammlung souverän, es so zu machen, aber dass es jetzt generell so gehandhabt werden muss, halte ich persönlich für nicht notwendig.
Die Einzelentlastung bietet halt höhere Differenzierung, die man als
eine individuelle
kann man machen, Teams, aber man muss natürlich, wie gesagt, der Christoph hat es gerade schon gesagt, eigentlich ein Präsidium ist ein Kollegialorgan, das Entscheidungen trifft. Von der Seite ist immer die Frage, jetzt in dem Fall wissen wir ja, worum es ist. Es ist ja dann im Prinzip eher weniger die Entlastung aus dem rechtlichen Begriff hinterlegt, wo man sagt, haben die jetzt im Verein ordentlich gearbeitet, sondern hier geht es eigentlich, sage ich mal, ein Vertrauensvotum auszusprechen.
Ja, ehrlicherweise auch seit Jahr und Tag eigentlich ist.
Ja. Also die letzten beiden Entlastungen waren ja...
Ja, also und das ist auch der Punkt, wo ich dem eigentlich ein bisschen entgegenstehen würde, dass es eine Teamarbeit ist. Ja, das ist wahrscheinlich so, dass die da zusammenarbeiten im Präsidium. Es ist halt schwierig, wenn sich dann einer hinstellt und sagt, ja, was wollt ihr denn? Ich wurde ja entlastet mit so und so viel Prozent beim letzten Mal. Und das hat Wolfgang Dietrich gemacht.
Ja, aber wir bewerten ja in dem Fall auch die Arbeit im EV, was ich vorher schon gesagt habe. Und wir werden eigentlich nicht die Arbeit der AG.
Naja,
und jetzt kommt diese Vermischung. Ich bin bei dir, wo du gesagt hast, es ist natürlich in der Wahrnehmung der VfB. Ja. Und es gibt natürlich auch der Aufsichtsratsvorsitzende in der Doppelfunktion. Es ist schon klar. Aber ich finde, grundsätzlich würde ich es auch nicht machen. Man muss auch sehen, jeder Wahlvorgang dauert ca. 10 Minuten, eine Viertelstunde. Das heißt, wir haben drei Präsidiumsmitglieder schon dreiviertel Stunde, der fertig ist. Für eine Entlastung, was eigentlich in der Vergangenheit an sich immer bei so einer Mitgliederversammlung eher ein Nebenprodukt war.
Ja. Die Zeit lieber in die Aussprache stecken.
So. Ja. Okay. Ja, ich meine, es ist so, der Präsident ist entsandt vom Verein in die AG als Aufsichtsrat, deswegen, es gibt schon eine gewisse Vermischung,
finde ich. Ich habe die Punkte, die bisher da reingekommen sind, tatsächlich verstanden. Mir geht es tatsächlich dann eher auch um das Feinjuristische und jetzt nicht irgendwie, wie jetzt quasi die ursprüngliche Motivation heraus, weil wenn man eben sagt, dass man als Team gemeinsam bewertet werden möchte, ist es üblich, dass trotzdem jeder unterschiedliche Beiträge in ein Team reinbringt und jeder dementsprechend auch unterschiedlich bewertet werden kann. Ob eine Person jetzt als AG-Vorsitzende unterwegs ist oder als Präsident des e.V. ist in der Rolle, in der die Person dann bei Gastauftritten, bei Talks oder sowas, recht schwer zu erkennen. Das gilt ja aber meistens dann immer, wenn es um den Präsidenten eines e.V. geht, um die repräsentative Funktion und wie ich einen Verein nach außen trage. Und ich glaube, dass man auch unabhängig tatsächlich aber von dem Präsidenten zumindest den Gedanken dahinter, dass man individuell Menschen bewerten möchte, beziehungsweise deren Leistung bewerten möchte, höher ansehen sollte als in der Abwägung als ich bewerte nur das Team insgesamt. oder? Ja gut, ich habe eigentlich jetzt nur meine eigene Meinung
gefragt. Absolut okay. Ja,
aber das, ist das, aber das war jetzt ohne Frage, tut mir leid.
Und alles gut, da gibt es ja auch, ich meine...
nur quasi als Gegenpol.
So ja, das darf man ja auch unterschiedliche Meinungen haben und das ist ja auch in Ordnung so. Also letzten Endes, entscheidend ist wiederum die Mitglieder. Also es ist ja halt nun mal so, dass wir bis zur Satzungsänderung das durchdeklinieren kann. Juristisch kann ich gar nichts dazu sagen, da bin ich nicht kompetent. Aber so aus meiner Wahrnehmung, wie es vorhin gesagt wurde, solche Wahlvorgänge, und die sind ja immer nur dann kritisch, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wenn alles gut läuft, ist es ja eine Geschichte, das kennt man bei jedem Schützenverein, Entlastung des Vorstandes ist eine sehr einfache Angelegenheit in der Regel. Insofern... hoffen wir, dass wir in die Situation kommen, dass wir nicht das als Anlass nehmen müssen, um Einzelentlastungen zu haben.
Gibt der Vereinsbeirat per se dann eine offizielle Stellungnahme zu der möglichen Tagesordnung ab oder ist das fernab von euren Befugnissen?
Nee. Welche
Tagesordnung? Von der MV. Also es ist ja wäre eine Ergänzung der Tagesordnung, wenn ein Antrag auf Satzungsänderung eingehen würde.
Da haben wir keine, da gibt es keine Stellungnahme von Vereinsbeirat.
Stellungnahme gibt es nur bei dem Antrag Abwahl des Präsidenten.
Okay.
Dann wieder satzungsgemäß würde der Vorsitzende des Vereinsbeirats eine Stellungnahme abgeben, wenn dieser Punkt auf die Tagesordnung kommen sollte.
Ja. Du hast das Stichwort ja schon gegeben, das ist ja alles noch in Prüfung, deswegen können wir heute noch nicht sagen, wie es dann am 14. tatsächlich sein wird. Kann ich mir aber vorstellen, wenn die Situation da ist, dann ist man ja auch aufgefordert, qua seines Amtes, denn da muss ja in jede Richtung überlegen. Also Wenn der Antrag auf die Tagesordnung kommen sollte, das Quorum erreicht wird und so weiter, dann wird sich ja eine Situation darstellen, die man dann auch irgendwie angehen muss. Gibt es denn da schon erste Gedanken? Oder?
Ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, dass wir als Vereinsbeirat, das ist erstmal rein formal, am Sonntag, vergangenen Sonntag war die Frist zu Ende, um diese Anträge einzureichen. Der Verein muss bei Zulassung dieser Anträge eine neue Tagesordnung versenden. Die beinhaltet dann, das steht auch in der Satzung, die Stellungnahme des Vereinsbeirats und desjenigen, der sozusagen abgewählt werden soll. Das muss man entsprechend vorbereiten, drucken, versenden etc.
Klar,
also könnt ihr euch schon vorstellen, dass wir mit allen möglichen Szenarien uns schon beschäftigt haben. Mhm. Und das wird auch unsere Aufgabe sein, uns vorbereitet zu wissen für alle Eventualitäten, die da eintreten können, weil wir es nicht wissen, was passiert.
Ja.
Und dann müssen wir entsprechend der dann eintretenden Situation natürlich in irgendeiner Art einen Plan haben. Das ist klar, das ist unsere Aufgabe. Und das sind auch genau die Punkte, die uns vor der Mitgliederversammlung noch einige Sitzungen im Vereinsbeirat wahrscheinlich bescheren werden.
Ja.
Aber sicher, solche Anträge können ja auch nur mit Begründung eingebracht werden. Ja. Das heißt, dann werden wir völlig neutral und unabhängig unsere Stellungnahmen zu den einzelnen Gründen abgeben.
Ja. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wo es um das neue Präsidiumsmitglied ging, wie ihr da rangegangen seid. Wie macht man sowas beim Präsidenten? Weil ich kann mir vorstellen, da ist die Latte ja dann vielleicht doch schon noch mal ein bisschen höher.
Also erstmal ist es für uns als Vereinsbeirat insofern ein gutes Trainingslager gewesen, mal mit dem Dritten anfangen zu dürfen.
Ja.
Um mal zu sehen, wie komplex dieser Prozess tatsächlich ist. Weil ich glaube, keiner von uns hat sich diese Entscheidung gleich gemacht, also weil es eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung ist. Ja. Und wenn dann im nächsten Jahr steht ja turnusgemäß die Wahl eines Präsidenten an.
Ja.
Je nachdem, welche Konstellation bis dahin sein wird, ist das für uns schon nochmal eine sehr große Herausforderung. Wir haben neulich mal ein bisschen flapsig gesagt, dass unser Sommerurlaub im nächsten Jahr, der wird sich auf maximal eine Woche beschränken in Abstimmung mit allen anderen, dass wir alle verfügbar sind, um in diesem Prozess letzten Endes auch gut begleiten zu können. Denn das ist in der Tat eine Hausnummer, die in der Verantwortung uns schon sehr bewusst ist. Aber wir müssen es gut machen.
Ja,
ist unser Anspruch.
Zumal es ja eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, auch der Vermischung, man ja eben nicht nur einen Präsidenten dann oder mehrere Kandidaten sogar nominiert, sondern damit ja gleichzeitig auch den Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt, ja, der ja nochmal andere Anforderungen hat an die Persönlichkeit und an die Kompetenzen der Personen oder der Personen, die da oder genannt
macht werden. Ist das für euch quasi eine extra Bedeutung, die einhergeht?
Wir müssen das erstmal unterscheiden. Per se ist so, dass der VfB 2 Mitglieder in den Aufsichtsrat der AG entsendet. Das sind zwei Präsidiumsmitglieder, im Regelfall der Präsident und der Stellvertreter. Das ist, sage ich mal, satzungsmäßig der AG-Satzung so geregelt. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird wiederum innerhalb des Gremiums gewählt. Das heißt, das ist nicht zwingend an die Person des Präsidenten gebunden, macht aber zum Beispiel aus meiner Sicht durchaus Sinn, die Doppelfunktion. Das ist immer so ein Ding, kann man auch wieder, da gibt es viele Seiten und Facetten, die man sehen kann, aber letztendlich ist es, der VfB hat das größte Volumen drin, das ist die wichtigste Tochter von seinem Ding, hält 88,25% von einem 400-Millionen-Unternehmen. Ich sage, da sollte der Verein schon eine Steuerungsfunktion haben. Die will ich doch nicht jemand anders überlassen. Oder stell mal die Frage andersrum, wer soll es denn dann machen? Wer soll denn unsere Interessen als Verein in der AG vertreten, wenn nicht das Präsidium? Also zur Doppelfunktion, wie gesagt, manchmal hat Doppelfunktion nämlich auch in der Politik oftmals auch Nachteile, weil welchen Hut habe ich denn gerade auf? Aber gerade in dem Zusammenhang muss man sagen, es geht darum, die Interessen von dem Verein mit 69.000 Mitgliedern in der AG zu schützen. Ja. Und da denke ich, ist der höchste Repräsentant. Und da muss man unabhängig von der Person sein, die es gerade ist oder der es nächstes Mal wird, sondern wer soll es denn sonst sein als nicht der höchste Repräsentant dieses Vereins?
Also ich glaube, da kommen wir dann auch in eine Diskussion rein. Da müssen wir uns wahrscheinlich mal kurz den Vereinsbeirat abschalten und unterhalten uns als Mitglieder oder wie auch immer oder Fans, wo man dann auch dieses Thema des Vorstandsvorsitzenden, der aktuell noch nicht da ist, wo dann auch der Aufsichtsrat jetzt ganz offensichtlich seiner Aufsichtsfunktion auch nicht ganz 100% nachgekommen ist. Ich glaube, in dieser Dualität, also mit dieser fehlenden Stelle des Vorstandsvorsitzenden, der operativ tätig ist, daher kommt, glaube ich, auch einiges an Unwucht, was so
aber wir würden,
in der Wahrnehmung zumindest da ist.
Also da glaube ich, bitte ich um Verständnis. Also ich kann da nicht als Mitglied sprechen, weil wir sind jetzt da in der Rolle des Vereinsbeirates und wir wissen um diese vakante Stelle oder Funktion. Aber da denke ich, das wird sich zeigen in der Zukunft, wie damit umgegangen wird. Also da möchte ich jetzt gar keine Stellung mehr oder Votum abgeben.
Da kann ich auch wiederum letztendlich sagen, wir haben einen sehr kompetenten Aufsichtsrat eigentlich. Da sitzen wirklich, sage ich mal, Wirtschaftsfachleute, Führer von namhaftesten Firmen. Da habe ich schon die Erwartung natürlich, dass die richtigen Schritte für den Vorstand dort sehen. Es gibt natürlich auch da wiederum Punkte, die haben wir auch sicher angesprochen, wo wir gesagt haben, Leute, ganz ohne Korrektiv im Sportbereich ist Käse. Wie aber dann die Endkonstellation in einem Vorstand auszusehen hat, da ist wiederum der Aufsichtsrat verantwortlich. Natürlich haben wir, und da hat der Christoph richtig, wir haben als Mitglied auch zu vielen Dingen da auch eine Privatmeinung. Und bloß muss man da wirklich aufpassen, dass man dann nicht als, ich sag mal, jetzt Vereinsbeirat, weil da wird dann oftmals das alles wieder in, ich sag mal, in einen großen Sack gestellt, oder der Vereinsbeirat will. Nee, so ist nicht.
Sondern also uns ist wichtig, und das muss unsere, weil das war die Eingangsfrage, wenn wir einen neuen Präsidenten wählen, oder einen bestätigen müssen im nächsten Jahr, ist unsere primäre Aufgabe natürlich, sind die Interessen des Vereins und der 20.000 Mitglieder gewahrt. Also gibt es da jemanden, der auch diese Tradition, der diesen Breitensport, der diesen Vereinsgedanken, der weiß, wo wir herkommen. Das ist für uns, glaube ich, schon so eine Leitlinie, die uns wichtig ist. Und dafür sind wir auch da. Das andere ist ein anderes Geschäft. Und wie es richtig gesagt worden ist, wer, wenn nicht der höchste Repräsentant des Vereines, wäre in diesem Aufsichtsgremium des Konzerns sozusagen, hätte eine wichtige Funktion.
Dürfte man vielleicht ein wenig nachfragen, wie, also bezüglich der Interessen, die genannt wurden, die seitens des e.V. und versucht quasi eine Person zu finden, die Interessen des e.V. würdig repräsentiert. Gibt es sogenannte Red Flags oder irgendwelche Szenarien, bei denen ihr sagt, das ist nicht der Fall?
Also wir würden ja jetzt über einen Prozess sprechen, den es im Moment noch gar nicht gibt. Ja, also im Moment haben wir einen gewählten Präsidenten. Wir haben jetzt uns intensiv mit einer vakanten Präsidiumstelle auseinandergesetzt.
Die Frage lässt sich auch darauf dann...
Und natürlich gab es da, also Red Flags, es war natürlich so, wir hatten vorhin ein paar Kriterien genannt, die uns wichtig gewesen sind, nachdem wir Ausschau gehalten haben, und wir haben in den persönlichen Gesprächen alle 9 Vereinsbeiräte mit den Kandidaten in längeren Gesprächen versucht, es herauszuarbeiten. Wie wichtig ist Ihnen dieses oder jenes Thema? Wissen die überhaupt, welche Abteilungen der Verein beispielsweise hat? Okay. Das waren schon Kriterien, weil, wie vorhin gesagt, dieses dritte Präsidiumsmitglied ist eben für diese Abteilungen zuständig. Und wir werden mit anderen Kriterien sicherlich und schärferen Kriterien und noch mehr reflektierten und durchdachten Kriterien dann uns der noch viel größeren Aufgabe stellen werden müssen, gegebenenfalls stellen werden müssen im kommenden Jahr. Oder noch früher, das
wissen wir. Gut, das klar. Können wir Stand jetzt nicht sagen. Okay, ich meine, wir sind ja jetzt gerade bei Wolfgang Dietrich. Also man kann sich vorstellen, wir haben viele Fragen bekommen. Einige haben wir jetzt auch schon tatsächlich, glaube ich, thematisiert. So dieses Thema Doppelfunktion und sowas, das haben wir alles gehabt. Wie ist es denn, wenn so eine Quadrex-Geschichte kommt, was bricht denn da über einen rein? So ganz vom persönlichen Erleben.
Vom persönlichen Erleben? Ich bin ja Kickerleser, muss ich mich ja outen, aber jetzt nicht wegen Quadrex, sondern schlicht und einfach, weil mich der Sport, der Fußball drin interessiert. Und Kicker macht es ja immer so, dass ja am Vortag schon online, ich sag mal so, die Headlines rausgeschossen werden. Da war ja klar, dass da was kommt. Das liest man dann natürlich erstmal mit Interesse. Und wenn es dann Dinge gibt, die einem nicht ganz klar war, fragt man nach. Und das haben wir auch in dem Fall gemacht. Wir haben natürlich als erstes mal auch intern im Vereinsbeirat abgestimmt, sind das für uns Neuigkeiten? Und das war so, weil wir waren damals, wo Herr Wolfgang Dietrich zur Wahl vorgeschlagen wurde, noch nicht im Amt. Das heißt, wir kannten da gar nicht die Dokumentenlage. Wir kannten eigentlich schon, den Bezug, wo Wolfgang Dietrich damals mit der Quadrex gehabt hatte. Und es war ja auch mit ein Anlass, dass man ihn als Präsidentschaftskandidat angesprochen hatte. Das war soweit bekannt. Und dann war das für uns erstmal soweit in Ordnung. Aber natürlich mit diesem Kicker-Bericht haben auch wir dann die Frage gestellt, halt mal, was ist da? Ist das satzungsgerecht? War das wirklich den damaligen Gremien allen bekannt? Und die Fragen haben wir ans Präsidium oder an Wolfgang Dietrich gestellt und sind uns sehr offen und umfassend erläutert worden. Und zu mir auch unser Abschluss, sage ich mal, war dann klar, und das war mit Rechtsunterstützung, dass das Verhalten von Wolfgang Dietrich absolut satzungskonform ist. Und das ist mal die Hauptaufgabe von uns, entspricht das alles der Vorgabe unserer Satzung. Ja.
Und, also da wir hatten hier eine Sondersitzung, in der Präsident wirklich in einer Transparenz und Offenheit uns als Vereinsberat mit Dokumente Einblick gewährt hat und Dinge erklärt hat. Und da muss man insofern ja auch tatsächlich sagen, dass diejenigen, die das schon mal mitgemacht haben, diesen Prozess, da war der Neuigkeitswert von dem Kicker-Artikel nicht so hoch, weil letzten Endes keine Punkte aufgekommen sind, die nicht schon irgendeinmal diskutiert oder dargelegt worden sind. Und ja, unser Resümee ist eben auch das, was der Rainer gerade sagt, dass wir da nichts erkennen können, was an der Stelle nicht der Satzungskonformität irgendwie widersprochen hätte.
Was aber richtig ist, das muss man auch schon sagen, man hätte damals, 2016, das seitens der Vorinformation der Mitglieder vielleicht etwas umfassender darstellen können. Mhm. Also, dann würde jetzt heute das Problem nicht so bestehen.
Naja, ja, also bin ich völlig dabei, weil diese Aussage, es ist nichts Neues, war halt doch für viele was Neues, weil die Information nicht so gestreut war, weil es vielleicht auch nicht so interessant war, mag ja alles sein. Ich meine, wir haben natürlich ein paar Dinge, die sich jetzt dann noch, auch dann nachdem es bekannt wurde, ergeben haben, wo sich dann irgendwelche Registereinträge noch geändert haben und so weiter und so fort. Also es war ja dann schon noch, es haben sich noch Veränderungen ergeben zu dem, was damals auch geprüft wurde vom Verein, auch von der DFL.
Das ist nicht ganz richtig. Es sind alle Zusammenhänge, die in diesem Kicker-Bericht inklusive Luxemburger Fonds, inklusive VMM, inklusive Finance und so weiter, was es da für GmbHs hat. Alle diese Konstellationen wurden damals vom Verein rechtsmäßig geprüft, wurden von der DFL geprüft und wurden von den damaligen Gremien geprüft. Ja. Also diese Informationen waren durchgängig offen.
Ja.
Und seitens der DFL gab es halt dann ein paar Auflagen. Falls Wolfgang Dietrich gewählt wird, muss er dessen das tun, und das ist auch alles gemacht worden. Also das ist eindeutig nachvollziehbar.
Ja, es hat sich halt danach, haben sich noch kleinere Veränderungen, wie klein oder groß, ist nicht mein Schwerpunkt.
Sprichst du darauf an, auf den Eintrag im Handelsregister vor dem Spreeing am 14.
Genau.
Mai?
Genau, aber ja, also die Ursprungsfrage war ja tatsächlich, was dann auf einen einbricht, weil da ist ja schon mal die Welle ziemlich groß losgeschwappt.
Eine Hörerfrage kam tatsächlich dadurch rein. In dem Statement, das damals Wolfgang Dietrich ja abgegeben hat, hat er ja von liebe Gremienmitglieder gesprochen. Er hat die Mitglieder aus meinem Sprachverständnis nicht direkt angesprochen. Er hat, wenn ich aber den Text noch richtig im Kopf habe, den Gremienmitgliedern nochmal das Recht auf Einsichtsnahme gegeben, damit man nochmal abchecken kann, wie die Lage dann so ist. Gab es seitens des Vereinsbeirats Ideen, noch eine eigene Stellungnahme herauszugeben, weil viele Mitglieder haben nicht das Recht zur Einsichtsnahme gehabt, sie wurden nicht angesprochen, für viele Mitglieder die Situation sehr, sehr unklar war.
Also es ist so gewesen, dass der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung informiert worden ist und wir. Und wir haben einfach für uns einfach mal auch interne Stellungnahme, sag ich mal, vorbereitet, wie sie sein könnte. Aber jetzt muss man einfach mal aufpassen, wann platziert man auch sowas. Wir haben jetzt wieder gesehen, auf einmal kommt eine Stellungnahme von Mercedes zu irgendwas, dann kommt eine Stellungnahme von dem. Also ich sage immer, wir müssen dann, und jetzt kommen wir wiederum in der Öffentlichkeit, wenn wir gefragt werden oder wenn es sinnhaftig ist, dass wir eine Stellungnahme in der Öffentlichkeit entsprechend abgeben.
Also die ist tatsächlich so, es war ein Text fertig formuliert, auch abgestimmt mit der Kommunikationsabteilung. Aber dann ist es auch so, dass wir da das nicht sozusagen ohne Abstimmung mit dem VfB machen wollen und haben dann auch festgestellt, dass das die Priorität in dem Moment war auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn wir jetzt beispielsweise in einem möglichen Tagesordnungspunkt eine Stellung nehmen müssen, werden wir sicher auch zu diesem Punkt Stellung nehmen. Also wir verarbeiten das halt eben an einer anderen Stelle nochmal.
Alter, sind wir ja auch wieder bei dem Thema, wo wir auch drüber gesprochen haben, wann ist so ein Podcast sinnvoll? Sportlich brennt es, wir stehen mehr oder weniger nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern schon dahinter. Ja. Müssen wir dann, ich sag mal, als EV-Gremium hier auch noch, sage ich mal, egal in welche Richtung, jetzt uns öffentlich da äußern, oder hält man sich da einfach besser zurück? Und in diesem Zwiespalt hängt man einfach dann auch ein bisschen fest.
Okay. Ich glaube, die großen Blöcke haben wir tatsächlich durch, auch was die Hörerfragen angeht. Ich würde gerne nochmal auf ein Thema kommen, nachdem wir ja jetzt vor Wochenfrist mit dem Dani vom Kommando Cannstatt gesprochen hatten. Ich nehme mal an, ihr habt den zumindest teilweise gehört, den Beitrag. Der hat ja auch zu einigen Themen eine Meinung, und auch die Ultras oder die organisierte Fanszene hat eine Meinung, die sicherlich abweicht von dem, was dann der VfB als Verein oder als Gesamtkonstrukt meint. Wie seht ihr denn die Chance, dass da mal wieder ein Kontakt zustande kommt, der Gesprächsfaden ist so ein bisschen abgerissen, ist so das Gefühl. Jetzt werden beide Seiten wahrscheinlich sagen, ja, weil die jeweils andere irgendwas...
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es unabhängig davon, wer mal angefangen hat oder sowas, es geht ja nur im Dialog und im Austausch. Und wir haben das immer wieder auf der Agenda. Was können wir dafür tun, damit auch in diese Richtung wieder ein Austausch möglich ist und stattfindet? Aber wir brauchen gegenseitiges Verständnis. Die Mannschaft braucht die Unterstützung der Kurve. Die Fanszene ist bekannt. Ja. Ohne das geht's gar nicht. Das wissen auch alle Beteiligten hier. und sich da jetzt quasi jeder hinter seinem Ding zu verschanzen und zu warten, bis da irgendwie der eine einen Fehler macht, das halte ich, glaube ich, für nicht zielführend, sondern es ist, glaube ich, schon wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und wenn es so rum nicht geht, dann müssen wir es andersrum überlegen. Aber da sind wir schon auch immer wieder in dem Austausch, zu uns zu überlegen, was können wir denn dafür tun, damit es eben besser wird.
Wobei man auch ein bisschen unterscheiden muss zwischen organisierter Fanszene, und da gehören ja die Ultras mit dazu. Ich hatte ja vorher eingangs schon erwähnt, mit den OFCs hat der Dialog stattgefunden, und ich war bei einer dabei und sonst meine Kollegen bei den anderen Veranstaltungen, und wir hatten bei allen den Eindruck, es war eine sachliche, konstruktive, auch mal eine harte Diskussion, aber man hat sich ausgetauscht. Und das ist ja das Wichtige. Man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Wäre auch blöd oder komisch, wenn alle immer alles noch gleich sehen würden, sondern das ist ja okay. Und da muss man sagen, da war der Umgangston, aber auch das Miteinander, fand ich jetzt aus meiner Sicht sehr angenehm. Und es wäre schön, wenn, sage ich mal, Richtung Ultraseite, auch da vielleicht nicht ganz, es ist ein kleines, vielleicht mal mit einem zarten Pflänzchen wieder irgendwo was entstehen könnte, weil der Dani hat es ja, ich habe den Podcast ganz gehört, auch Beispiele aus der Vergangenheit genannt, wo es ja sehr gut funktioniert hat. Stadionumbau war ja da zum Beispiel ein Beispiel, wo wirklich mit in Kooperation Fans, Vereinsführung wirklich was Tolles entstanden ist, und ich sehe da durchaus Potenzial, dass da auch vielleicht in Zukunft was geht. Inwieweit natürlich da jetzt die Fronten verhärtet sind, das kann ich nicht beurteilen.
Aber habt ihr persönlich Vermutungen oder Gründe, wieso es so weit gekommen ist, oder Gedankengänge, die weiterführend da diesbezüglich sind?
Ich sehe es von meiner Seite so, dass natürlich, und das hat ja auch der Dani in eurem Interview so gesagt, es war ja danach von vornherein schon eine gewisse, sage ich mal, Distanz da. Es war ja aber ein knappes Wahlergebnis mit 57%. Also es war schon so, dass das, ich sag mal, Geschichte war, die von Anfang an vorhanden war. Und da sehe ich es aber auch so. Da ist Schuld einer Seite zuzuschieben. Die Ultras wollten nicht oder der Präsident wollte nicht. Oder es lag, ich denke immer, das ist bei solchen Themen, liegt es immer ein bisschen an beiden, da, ich sag mal, vielleicht den Dialogsfaden wieder aufzunehmen.
Das ist ja auch nicht zielführend. Also wir sind ja alle weit davon weg zu sagen, alles ist hier in dunkelgrün und alles ist super. Es gibt genügend Punkte, wo man kritisch nachfragen kann, im Austausch stehen kann und muss und das auch nutzen sollte. Wir haben so viele unterschiedliche Interessensgruppen in dem Verein, und das hilft, da geht es nur über die Kommunikation. Also das ist, glaube ich, ganz klar.
Okay. Dann noch eine Frage, die reinkam, die ich als Vater einer fußballspielenden Tochter aber auch gestellt hätte. Sieht es denn aus mit Frauenfußball? Jetzt läuft gerade die WM sehr erfolgreich, auch in so wie die Rezeption ist. Wäre das nicht was für den e.V., also ganz bewusst den e.V., wo man sich nochmal intensiver mit beschäftigen könnte? Ja, die Fußballplätze fehlen und so. Die Argumente kennt man, aber gibt es da Überlegungen? Möchte man da was machen oder ist es nicht relevant?
Also aktuell gibt es keine Überlegungen, aber es ist so natürlich, und der Christoph hat es vorher gesagt, dass man sich dann schon Gedanken macht, wie kann man das Sportangebot in der Breite, andere Abteilungen, andere Sportarten, wie kann man das ausbauen mittelfristig. Aber das muss natürlich immer zur richtigen Zeit auch sein. Dann ist die Frage, du hast gerade selber gesagt, haben wir die Infrastruktur, haben wir die finanziellen Möglichkeiten, haben wir die personellen Ressourcen. Und wenn das sich schließt, ist natürlich auch so ein Thema durchaus denkbar, dass man das mal entsprechend angeht. Aber solange du natürlich jetzt auch so eine Baustelle hast, wie wir gerade haben, dann ist natürlich, was tust du sonst noch an? Weil wenn du auf Frauenfußball auf der EV-Seite machst, dann machst du als Breitensportangebot.
Ja.
Ist schon völlig anderes. Willst aber, ich sag mal, in den professionellen Bereich führen, bist du natürlich auch finanziell in einem ganz anderen Raster.
Müsste man dann auf die AG-Seite dann quasi dazugehen oder das der AG hinzufügen, oder wäre das in beiden Fällen theoretisch?
Ich glaube, das wäre jetzt noch, ist noch gar nicht so weit, ist noch gar nicht gedacht. Also, dass das Thema Frauenfußball noch nie auf unserer Tagesordnung gewesen wäre, wäre jetzt falsch. Also natürlich ist es ein Thema, oder es gibt ja auch immer wieder Angebote von Vereinen, die sagen, könnt ihr uns nicht irgendwie da übernehmen. Also es ist aber weit weg von einer Entscheidungsreife. Okay. Und dann muss man das sicherlich von A bis Z durchdeklinieren. Ja. Was für Ziele hat man damit? Was für eine Strategie verfolgt man damit? Ist es Breiten? Ist es Leistungssport? Was brauchen wir für andere Dinge hier? Also insofern ist das, das Thema ist schwebt irgendwo, aber ist weit weg von einer Entscheidungsreife.
Gut.
Dann hätten wir noch eine tatsächlich wirklich abschließende letzte Frage, die ein bisschen in den Bereich der Zukunft reingeht. Sie wurde so offen gestellt. Wie stellt sich denn der Vereinsbeirat die Zukunft des VfB vor?
Nach der Saison würde ich mich freuen, wenn wir einfach wieder einen Fußball sehen würden, der geprägt ist von Einsatzwillen und einer offensiven Spielkultur. Dass es Spaß macht, wieder ins Stadion zu gehen. Idealerweise verbunden mit einem Aufstiegsplatz. Das gilt im Übrigen auch für die U21. Unser NLZ-Konzept aufgeht und es doch der ein oder andere Nachwuchsspieler regelmäßig nach oben schafft. Die Breiten- und Leistungssportler in den Abteilungen mit Freude ihren Sport ausüben können und auch dort ihre Ziele erreichen. Und dass die Mitglieder mitgenommen werden und sich beim VfB wohlfühlen.
Ich möchte es noch ein bisschen erweitern, weil der VfB ist auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ein extrem wichtiger Player. Rainer hat es gerade diese sportliche umrissen. Wir haben eine Vorbildfunktion. Die Marke hat eine Vorbildfunktion in der Region. Ein Ziel muss sein, dass der VfB diese Strahlkraft, diese Vorbildfunktion in allen Bereichen, wo der VfB auftritt, und das ist eben neben dem grünen Rasen oder einer Tischtennisplatte oder eines Faustballfeldes, das hat Auswirkungen bis hin zu Beschäftigungsverhältnissen, bis hin zu Ausbildung. Wir haben jetzt die Akademie, wo es auch darum geht, Persönlichkeiten auszubilden, wo es darum geht, Menschen auch eine berufliche oder eine Qualifikationszukunft zu geben. Der VfB muss sich mit Zukunftsthemen beschäftigen. Wir haben E-Sports in einem Bereich, wir haben so viele Dinge, wo es quasi Ziele gibt, die der VfB, unser VfB als Traditionsverein mittlerweile in so vielen Bereichen mitspielt. Und da brauchen wir natürlich eine gute Mannschaft im wahrsten Wortsinne, sowohl in der Führung als auch bei denen, die das alles tragen sollen, die Mitarbeiter, die hier stolz sind, beim VfB zu arbeiten, die diese Themen mitmachen, mittreiben. Wir brauchen Vorstände und Präsidenten. Wir haben ja diese ganze Struktur letzten Endes auch da, sodass wir neben den Zielen, die wir rein sportlich, das ist die Aorta, das ist völlig klar, aber der VfB als Gesamtmarke, das weiterzuentwickeln, ist ebenfalls, glaube ich, ein großes Ziel auf vielen Bereichen, wo hier zig Leute dran arbeiten jeden Tag.
Das ist ja eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Dann bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen. Danke Christoph und danke Rainer für das Gespräch. War sehr interessant.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht kann man es irgendwann mal wiederholen.
Sehr gerne.
Wir bedanken uns auch.
Und nicht vergessen, am 14.07. ist Mitgliederversammlung.
Kommt alle.
Gut. Und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
So, das war also das Interview mit dem Vereinsbeirat. Das war Ausgabe 17 der Nachspielzeit. Ich möchte jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr noch viel sagen, sondern übergebe gleich mal noch das Wort an Ron, der ein paar Ankündigungen und ein paar Erklärungen loswerden möchte.
Genau, also zum einen, ihr werdet jetzt zum Ende des Interviews gemerkt haben, dass wir da nochmal einen Teil reingeschnitten haben. Das war die Zukunftsvorstellung in Bezug auf den VfB vom Rainer Wenninger. Der hatte uns darum gebeten, da einfach nochmal das Statement etwas zu aktualisieren. Und dem sind wir nachgekommen, wollten euch das aber auf jeden Fall auch sagen. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch ein paar Hausmeistertätigkeiten. Wir sind auf Twitter zu finden unter dem Handle @podcastvfb. Sind im Web unter nachspielzeit.online auffindbar und mittlerweile auch auf YouTube seit ein paar Folgen. Wer also lieber YouTube nochmal hören will nebenher oder auch da kommentieren will, macht es auch gerne. Und wie immer zum Schluss der Aufruf, bewertet uns in allen Portalen, in denen ihr uns über den Weg lauft und gebt uns Sterne, Likes, wie auch immer, Textbewertungen, das hilft uns wirklich und wir freuen uns auch drauf, wenn was reinkommt, lesen wir es auch gerne vor. Ja, ansonsten bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das war auf jeden Fall für uns eine sehr interessante Erfahrung, mal direkt beim VfB zu Gast zu sein. Und ja, wir hören uns wieder. Die nächsten Themen sind geplant und auch das wird spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin, kommt gut durch den Sommer. Ciao.
Tschüss. So, Ron, 24 Stunden sind jetzt seit dem Gespräch vergangen. Wir ziehen wieder ein bisschen Resümee. Was hast du vom Gespräch gehalten?
Also, wir haben es ja vorhin auch gesagt, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Das war durchaus auch eine gewisse Anspannung, sage ich mal. Viel Vorbereitung, auch durch die Hörerfragen. Ich fand es aber insgesamt, fand ich es okay.
Ja, das ist, ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Meinung dazu bilden können in den letzten Stunden, während des letzten Tages. Ich habe streckenweise das Gefühl gehabt, dass wir einen Tick zu unkritisch unterwegs waren. Du hast einerseits nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur den Vereinsbeirat. Du sprichst jetzt nicht mit dem Aufsichtsrat oder mit dem Vorstand, bei dem du halt die sportliche Kausalkette direkt weiterleiten kannst und die Fragen dazu stellen kannst, aber an manchen Stellen hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr den Finger in die Wunde legen. Andererseits war es vielleicht auch einfach wichtig, nachzuvollziehen, wer der Vereinsbeirat ist und wie er arbeitet, oder?
Ja, also ich glaube, ich meine, was herausgekommen ist, das haben Sie auch selber gesagt, das ist tatsächlich ein Gremium, das war auch jetzt mein Eindruck, dass das relativ neu entstanden ist und was ich in vielen Dingen auch noch finden muss. Und für diese Findungsphase auch relativ viel Zeit gebraucht hat, wo vielleicht das ein oder andere dann eben nicht so angegangen werden konnte. Und dann ist es natürlich auch so, wie du auch gerade gesagt hast, ja, es ist halt dann der Vereinsbeirat vom e.V. und nach der Ausgliederung ist es nun mal so, dass der Durchgriff halt nicht mehr da ist und somit auch der Vereinsbeirat nur begrenzte Möglichkeiten hat.
Ja.
Und viel von dem, was es an Kritik gibt, insbesondere im sportlichen Bereich hätten wir da eh nicht adressieren können, weil, ja, Sie haben es ja gesagt, man unterhält sich zwar, aber das ist nicht deren Baustelle. Bei anderen Themen, die haben wir zwar angesprochen, finde ich schon, aber ja, wenn man sich halt dann auf die Satzung zurückziehen kann und so, was ja rein formal auch richtig ist, aber ja, dann kommt es halt auch schwer weiter.
Sie waren beide sehr professionell.
Ja.
Da kann man doch mal so ausdrücken, waren beide nachvollziehbar auf Vereinslinie unterwegs. Vielleicht haben wir selber von uns dann auch einen Tick zu viel erwartet in der Form, dass wir mehr rauspressen können an persönlicher Meinung. Oder die haben das einfach saugut gemacht.
Ja.
Eins von beiden wird sein. Natürlich waren sie eloquent unterwegs und wussten auf jede Frage recht zügig eine Antwort. Ob die uns jetzt in jedem Bereich komplett zufriedengestellt hat, lassen wir mal dahingestellt.
Ja. Ich würde sagen, lassen wir unsere Hörer entscheiden. Ja. Wir hoffen auf viel Feedback, egal wie es war, hilft uns ja auch weiter.
Ja. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in den kommenden Wochen. Euch noch einen schönen Sommer, eine schöne Sommerpause und bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.